Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
In einer Welt, in der über Filme gesprochen wird, muss dieser Podcast gehört werden. 42, der Filmpodcast.
Und damit herzlich willkommen hier zurück zu einer wunderbaren neuen Folge vom 42 Filmpodcast. Mit dabei Marcel Erkentinen, guten Tag.
Einen wunderschönen guten Tag und auch mit dabei Timon, aka Klängern.
Hallöchen.
Tag. Hallo.
Ja.
Schön, dass wir wieder da sind, oder?
Ja, würde ich sagen. Ja, ich habe Lust. Ja. Ich habe gerade mal in die ganzen Antworten geguckt, die Leute uns auf den 42er diese Woche geschrieben haben. Da habe ich sehr Bock, darüber zu reden. Ich habe viel geguckt. Wir haben gerade schon ein bisschen was geplant fürs Kino-Event. Das wird auch sehr cool. Ich freue mich.
Apropos, können wir direkt eigentlich nochmal. Ja, ne, weil jetzt sind noch Tickets da, Leute. Ne, am 8.9. Ja, wir haben es letzte Mal vor der Folge im Prinzip erst gesagt, aber jetzt nochmal innerhalb der Folge richtig schön reinverpackt. Am 8.9. ist unser nächstes Live-Event, ja, 2023, nicht, dass ihr jetzt das zwei Jahre später seht und dann
ich glaube,
da fahre ich mal hin.
Ich glaube, es ist
allen
klar.
Ja, genau. Ja. In unserem Partnerkino oder in einer unserer Partnerkinos im Kapitol in Bochum und da dürft ihr sehr gerne euch noch Tickets sichern für das Event und mit dabei sein live.
Ja? Yes.
Wie beim letzten Mal auch. Ich weiß gar nicht, welche Folgennummer war das nochmal, falls ihr auf Nummer sicher gehen wollt. Schon mal, ich glaube 69 war das, ne?
Müsste das nicht sogar dran stehen?
Folge 69, genau, hier steppt der Müller live.
Genau, Freitag, 8.9. um 20.15 Uhr im Kapitol. Da startet das Podcast-Event. Davor könnt ihr schon um 17.15 Uhr im gleichen Kino den Film dazu gucken von unserer Bestenliste, nämlich Space Odyssey 2001.
Jawohl.
Es gibt auch auf der Website ein Kombi-Ticket. Da könnt ihr quasi euch beides zusammen angucken für ein bisschen vergünstigt. Und das Ganze findet ihr über den Link in der Beschreibung dieser Folge oder über
42podcast.de
oder auf Instagram ist es auch über die Links in der Bio auch verlinkt. Also Richtig. Checkt es gerne aus. Genau, wir freuen uns sehr darauf. Kommt vorbei, es wird sehr cool. Wir reden über Filme. Ihr könnt ein bisschen was gewinnen wieder. Und
ja,
ich glaube, es wird
schön. Und Ralf Möller ist natürlich auch wieder herzlich eingeladen.
Ja, ja,
also falls du Zeit hast am 8.9., komm doch gerne vorbei nach Bochum. Gar kein Problem. aber auch ohne Ralf Möller werden wir eine gute Zeit haben, hoffe ich.
Ja,
musst du das jetzt so sagen? Ich weiß es auch, Timon, ja. Ohne Ralf Möller Spaß zu haben, ist immer eine Herausforderung. Aber trotzdem, wir müssen die Tickets irgendwie verkauft kriegen. So, wir können ja Ralf Möller nicht ankündigen, wenn er nicht zugesagt hat.
Ja, das stimmt schon, ja.
Das ist halt schwierig. Aber vielleicht kommt er ja. Also, ist ja, Universum ist alles möglich, ne?
Wir heißen
nicht umsonst 42 Podcast.
Gut, ja, okay, das war dieser Teil dazu.
Wir machen gutes Marketing, Timon, glaube ich.
Ich glaube, wir
sollten im Marketing arbeiten. Das ist, die Verkäufe gehen jetzt durch die Decke. Ich spüre schon, wie die Leute den Podcast sofort beendet haben. Und wobei, der kann ja auch im Hintergrund weiterlaufen. Ne? Ihr könnt ja, während ihr Tickets kauft, noch weiter zuhören. Das ist doch Wahnsinn, was für ein interaktives Format das hier ist. Aber Timon, was hast du denn eigentlich geguckt die letzte Woche?
Erzähl doch mal. Ich habe so viel geguckt. Also ich habe erstmal nicht alles letzte Woche geguckt, sondern mir das Ganze so ein bisschen aufgespart auch.
Nee, dann giltet das nicht. Ist dann verfallen.
Ach so, ja gut, dann ist blöd. ich weiß gar nicht, wo ich anfange. Komm, ich fange mal mit denen an. Ich hatte einen Film mal gesehen, den ich eigentlich im Kino gucken wollte. Und hab's dann irgendwie nicht geschafft. Und der ist jetzt, glaube ich, auf Netflix. Und da habe ich ihn nachgeguckt. Nämlich Ein Mann namens Otto mit Tom Hanks in der Hauptrolle. Kennst du den?
Tom Hanks kenne ich, ja.
Das ist schon mal ein Vorteil.
Nein, ich wollte den Film eigentlich auch noch sehen, aber habe ich noch nicht gemacht. Deswegen bin ich gespannt, was du jetzt erzählst.
Okay. Also, es geht um Otto, der als Rentner in so einer kleinen Wohnsiedlung lebt, so Privatgelände und so. Und er ist sehr pingelig und sehr korrekt und er guckt immer, alle Gartentore müssen zu sein und keiner, der da nicht dahin gehört, darf da durchfahren und bei ihm ist alles ordentlich und alles wird aufgehangen und ne, morgens, wenn Schnee liegt, wird der Weg sofort freigeschüppt und sowas und er guckt auch immer, dass alle anderen ihren Pflichten so nachkommen und nervt die. Also er ist sehr
klassischer Allmann quasi.
Ja, so ein Griesgram, so ein Rentner-Griesgram, den, wo alle denken so, ach ja, warum bist du denn immer so unfreundlich und so, der irgendwie nie lacht.
Griesgram. Aber Griesgram ist auch ein geiles Wort, ne? Das habe ich schon sehr lange nicht mehr gehört. Griesgram. Schön.
Ja, ja, und dann fängt der Film eigentlich an, dass man sieht, dass er sich das Leben nehmen möchte. Weil seine Frau nicht mehr lebt und er ja dann irgendwie auch nicht so viel Sinn im Leben mehr sieht. Und gleichzeitig aber immer noch dieser Griesgram ist und dann sieht, gegenüber zieht eine Familie ein und so wie die einparken und was die da von Krach machen, das geht ja auch überhaupt nicht. Und dann geht er halt darüber und lernt die halt so kennen und dann nimmt die Geschichte so ihren Lauf. Ne? Und das fand ich als Setting prinzipiell sehr cool. Mir hat aber nicht so ganz gefallen, was der Film draus gemacht hat. Muss ich direkt sagen. Ich weiß nicht, allgemein habe ich ihn, glaube ich, mit einer 6, mit einer netten 6 bewertet. ich fand aber, oder mit einer 5, ich weiß gar nicht, muss ich mal gucken. Ich fand aber, der hat sehr viel Potenzial liegen lassen, leider.
Na, okay.
Warte, ein Mann, jetzt muss ich mal kurz hier nebenbei gucken.
Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Zusammenhang ich den Film im Kopf hatte. Also ich wollte ihn auch damals sehen, ich weiß aber gar nicht mehr, warum. Habe ich den Trailer davon geguckt oder?
Also nicht.
Ich komme nicht mehr drauf.
Mein Problem war, ich hatte gedacht, er ist irgendwie traurig oder so, dann lernt er diese Familie kennen und dann entwickelt sich das in so eine lustige Richtung, ist eine Dramakomödie und am Ende ist irgendwie ein Happy End. So war aber jetzt nicht der Verlauf vom Film. Und das ist ja auch okay, wenn man sagt, okay, man bricht das irgendwie mit so einer Erwartungshaltung, damit er nicht klischeehaft wirkt. Aber der Film ist die ganze Zeit über so traurig, der macht wirklich einen Schlag in die Magengrube nach der anderen. Und teilweise so, dass ich zumindest für mich gesagt habe, das ist zu viel. Weil so ein emotionaler Hook ist ja gut. Aber wenn du immer mehr und immer mehr und immer mehr drauf hast, dann stumpfst du ab und dann sagst du irgendwann so, ja, okay, irgendwie ist es komisch von der Erzählstruktur, weißt du? Weil ich verstanden habe, wo die hinwollen, dass du nämlich das guckst und am Ende da sitzt und richtig Kloß im Hals hast und so. Aber dadurch, dass das nie hochgeht, ist das irgendwie ein bisschen komisch von der Erzählweise. Also es passieren so viele Sachen, wo du dann denkst, ach, nicht das auch noch und so. Und dann wird wieder rückgeblendet auf seine Vergangenheit mit seiner Frau und wie er sie dann kennengelernt hat. Und dann ist der Film irgendwie schon zu zwei Drittel und dann fährst du noch was Schlechtes aus seiner Vergangenheit und sowas. Und dann gibt's noch einen zweiten Suizidversuch und so. Und
oh, jo.
Also er hat so getryhardet, dass du traurig bist im Film, dass ich nicht ganz verstanden habe, was seine Intention am Ende war, außer dass du traurig bist. Weil er war jetzt nicht besonders lebensbejahend, dass man am Ende sagt so, ja, guck mal, und dann, ne, so mit der Kraft der Freundschaft und der Liebe, wenn du dich um Mitmenschen sorgst und so, dann ist das Leben gar nicht so schlecht oder so. Das war nicht die Message, die ich am Ende hatte. Und wenn du depressiv bist und vielleicht irgendwie was brauchst, was dich aufbaut oder so, dann ist das auch nicht der Film für dich, weil er dich auch nur runterzieht.
Nice.
Ja, also ich hab ich hatte meine Probleme im Storytelling damit. Ich hätte mir da gewünscht, dass es ein bisschen aufgedröselter ist, dass du vielleicht so eine Charakterentwicklung hast, weißt du? Von hier unten, dann kann es ruhig mal hoch und runter gehen und dann ist es, endet es aber auf einem Punkt, wo es oben ist, wo du sagst, ja, das ist gut, so. Und dann kann es gerne auch mal wieder traurig werden, aber es war eher so viel unten. Das fand ich ein bisschen schwierig.
Ich stelle mir gerade vor, wie Tom Hanks irgendwie auf Promotour geht und dann in den Interviews erklärt, worum es in dem Film geht. Und dann, ja, ein Mann namens Otto ist ein wirklich zutiefst depressiver Film, aus dem man nicht mehr glücklich rauskommen wird. Ein wirklich unfassbar gediegenes und wirklich auch deprimierendes Meisterwerk der deprimierenden, depressiven Filmkunst.
Also du hast Suizidversuche von ihm.
Krass, Alter.
Das Schicksal seiner Frau, Unfälle in der Vergangenheit, Freundschaften, die kaputt gegangen sind. Dann haben die Nachbarn haben schwere Schicksale mit irgendwie, weiß ich nicht was, die Demenz oder Parkinson oder so. Also,
oh Gott, ey, das ist ja heftig.
Ja, es ist so vieles, dass du sagst, okay, das ist nicht dieses, wir nutzen dieses Setting, um daraus eine Komödie zu machen. So.
Ja, eine Komödie war ja noch nicht mal mehr notwendig. Also zumindest, wenn es mal mit einem positiven Vibe dann irgendwie enden würde, das klingt ja jetzt auch nicht danach, als würde das irgendwie sich irgendwie ins Positive wenden. Und dann frage ich mich halt auch, muss man heutzutage gerade in der aktuellen Zeit so einen Film haben? man ist ja sowieso schon eigentlich von allem deprimiert, ja, genau, was so passiert.
Genau, und vor allen Dingen, also ich glaube, mich hat das jetzt nicht mal so krass getroffen, weil ich jetzt kein alter Mann bin, der groß Verlust erlitten hat. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, wenn du irgendwie 50 oder so bist, dann hast du ja im Leben schon einiges erlebt oder 60 oder so. Und dann,
wir kommen da auch noch irgendwann hin, Timon.
Ja, ich sag genau. Dir das nur, ne? Und ich glaube, also wenn du dann irgendwie vielleicht Partner, Partnerin verloren hast oder Freunde, ja, ne, irgendwie Verwandte gestorben sind oder sowas, dann ist dieser Film, glaube ich, nicht besonders aufbauend. Boah. Sondern dann kannst du dich noch richtig darin suhlen. Weißt du, es gibt so Szenen, da sitzt er am Grab seiner Frau. So. Dann, und er sagt in manchen Dialogen so, seine Frau war alles für ihn. Und seitdem die nicht mehr da ist, hat er keinen Sinn mehr zu leben. So. Und das ist das ganze Setting, in dem er sich bewegt. Als Charakter. Und auch wenn er Menschen hilft, ne, macht er das immer so, ah, ja, jetzt muss ich hier auch noch helfen, weil ich bin der Einzige, der irgendwie Sachen regeln kann und das vernünftig macht, aber eigentlich will ich gar nicht leben.
Oh je, okay, vielleicht drücke ich mir den Film doch. Das klingt nicht nach einem Film, den ich sehen will, ehrlich gesagt.
Es klingt jetzt sehr hart. Es gab auch ein paar nette Sachen so. Ich mochte ein paar Sachen daran. Ne? Ich fand auch, dass Tom Hanks das gut gemacht hat. Ich fand auch ganz gut, dass immer mal wieder Rückblenden von früher eingeworfen wurden. Aber das hätte so ein bisschen geordneter sein müssen und nicht immer nur das, weißt du?
Ja.
Ja.
Verstehe ich. Ja, klingt jetzt nicht unbedingt nach einer Empfehlung, muss ich sagen.
Nee. Charakterentwicklung fand ich auch, war jetzt nicht so da, wie ich es mir gewünscht hätte.
Ich meine, einerseits gesehen ist halt, wäre es halt auch langweilig, das dann alles auf einen positiven Vibe enden zu lassen, weil das ist ja das, womit du enden.
Ja, wie gesagt, das ist ja auch okay, wenn du halt so einen tiefergründigen Film machen möchtest, aber er war jetzt nicht so, dass man sagt, okay, es war jetzt irgendwie so ein melancholischer Film übers Leben, sondern so, wie können wir jetzt den Zuschauer möglichst deprimiert zurücklassen.
Nie wieder einen Film gucken lassen. Ja, genau. Einfach so deprimiert sein, dass du nie wieder einen Film anmachst.
Ja.
Ja, krass. Okay, ja gut, das ist ja fast schon eine Triggerwarnung, die wir hier rausgeben. Das ist schon, da habe ich nie mit gerechnet.
Ja, jetzt. Also wenn du genau solche Sachen erlebt hast, finde ich das, glaube ich, schon schwierig.
Ja, glaube ich.
Ja.
Das ja gut, ein Mann namens Otto. Aber auch filmisch gesehen hat dir der Film jetzt nichts gegeben. Also.
Nee, also filmisch war er recht Stanni eigentlich. Ich fand den Look okay, ne, aber es war so, dass du gemerkt hast, okay, das ist halt so ein Mittelklasse-Film. Der sieht jetzt nicht scheiße aus, der macht jetzt aber nichts groß besonders. Dann
stinknormales Drama quasi.
Ja, genau. Also vom Look war es jetzt nicht besonders specialig. Die Figur, die Tom Hanks in seiner Jugend spielt, sieht jetzt nicht unbedingt aus wie er und so. Ja, okay, stört mich jetzt auch nicht sonderlich. Die Settings sind auch relativ gleich gehalten, weil das meiste spielt halt in seiner Wohnung oder in der Siedlung oder in der Wohnung von den Nachbarn oder so. Aber das war jetzt nichts, was ich groß herausgestochen hätte, positiv oder negativ. Das war einfach so Beiwerk.
Okay.
Ja, bis auf, ich glaube, eine Szene mit einer Bahn gibt's, da hat man schon sehr gesehen, dass es CGI war.
Ja, gut, also das ist heutzutage mittlerweile Standard.
Und ich finde, also man kann auch solche Geschichten erzählen über so einen Mann, der jetzt am Ende des Lebens keinen Sinn mehr sieht, seitdem seine Frau tot ist. Ja. Dafür wirkt er aber nicht künstlerisch genug. Also dann kannst du das in so einem künstlerischen Ansatz machen, wo es so sehr melancholisch ist. Aber das war es nicht, weil dafür waren zum Beispiel die Nachbarn viel zu aufgedreht oder so. Dann gab es auch ein bisschen Social Media, was da mal so vorkam oder sowas. Dafür war es dann nicht so indie, dass man sagt, ja, das berührt mich jetzt auch auf künstlerischer Ebene.
Ja, da gibt's ja auch einige gute Gegenbeispiele, die halt so ein, ich sag mal, so ein wirklich brutales Thema gut verpackt haben. Mir fällt da sofort zum Beispiel We Need to Talk About Kevin ein, der auch wirklich nichts für schwache Nerven ist, wenn du mit der Thematik halt dich auseinandergesetzt hast, aber der ist halt mehr so Indie-Movie und der bringt halt nochmal andere Aspekte damit rein.
Und ich finde, bei so harten Sachen, die dann auch sehr nicht unbedingt aufbauend sind, ist, finde ich, so ein Ansatz viel passender irgendwie von der Stimmung her.
Ja. Schon. Naja, ich hatte durch Tom Hanks denkt man halt auch automatisch, okay, der Film, der taugt bestimmt.
Aber was. Ich finde den Film jetzt auch nicht scheiße. Das waren jetzt natürlich wieder die Sachen, die ich kritisiert hatte. Wie gesagt, ich habe ihm eine 6 gegeben. Das war immer noch so, ja, kann man sich mal angucken. Ich finde, er hat das auch gut gemacht. Genau. Mhm. Er passt sich ganz gut seinem Alter an bei der Rollenwahl, finde ich jetzt. Ne? Er hat gemerkt, okay, er ist jetzt ein bisschen fortgesetzt, dann spiele ich halt mal so ein. Und er wirkt ja auch immer so wie der Nachbar von nebenan. Er war ja jetzt nicht der George Clooney oder der Sean Connery oder so. Und dann passt das auch gut, wenn er da in seiner Funktionsjacke steht und irgendwie ein Auto rückwärts einparkt. Passt das?
Ja, ich denke mal auch seine Rollenauswahl, die wird auch langsam ein bisschen schwierig, ne? Weil so oft braucht man als Hauptcharakter ja einen älteren Herrn, der wie ein Nachbar wirkt, dann ja nicht
ja, das stimmt.
Mehr. Ne? Also,
das aber ich meine, ja das klappt ja mittlerweile ganz gut bei manchen. Also auch Anthony Hopkins hat ja mit The Father wohl damals eine sehr, sehr gute Rolle abgeliefert, die dann auch dem Alter entsprechend passt. Aber ich glaube, das ist manchmal schwierig, wenn du so als Mittelalter-Schauspieler sehr erfolgreich warst, dir dann zu überlegen, okay, was mache ich jetzt weiter? Also höre ich komplett auf oder passe ich mich dann den Rollen an? Kriege ich überhaupt solche Rollen? Er hat ja dann zum Beispiel auch, wie hieß das denn hier, mit dem netten Mann aus dem Fernsehen da?
Der nette Mann aus dem, ach so, ja, ich weiß, was du meinst. Ich weiß, ich habe da auch vorhin noch dran gedacht an den Film, aber frag mich jetzt nicht mehr, wie der hieß, Mr. Ich weiß es auch nicht mehr.
Der wunderbare Mr. Rogers.
Ja, so war es, genau.
Genau, ich finde, das steht ihm gut. So dieses, der nette Mann, so.
Auch wenn in dem Film ja es darum ging, dass der nette Mann vielleicht nicht doch nicht so nett ist.
Ja, ich habe den noch nicht gesehen, aber du meintest, es kommt immer so durch, ne?
Ja, ja, das ist halt so, das ist ja, basiert ja auf einer wahren Geschichte, dass er so quasi der Peter Lustig aus Amerika auf gut Deutsch. Also jetzt mal ganz blöd gesagt, aber dass er wohl gerüchteweise nicht so derjenige war, den man dann so vor der Kamera gesehen hat, und der Film beschäftigt sich so auf einer zweiten Ebene damit. Also er zeigt halt schon die Geschichte von ihm, aber so unterschwellig wird halt mitgeteilt, so okay, vielleicht ist da irgendwas nicht ganz koscher. Das wird nicht ausgesprochen, aber man hat so Situationen, wo man denkt, okay, irgendwie ist das weird, was hier gerade passiert. Der war gar nicht schlecht, den mochte ich tatsächlich. Habe ich damals zufällig in der Sneak Preview gesehen. Mhm. Ich glaube, der hatte noch nicht mal mehr ein Kino-Release danach.
Was?
Kam direkt auf Blu-ray oder so. Oder zumindest so was irgendwie war das. Ich weiß nicht. Der kam ewig nicht ins Kino, so wie ich das gesehen hatte damals. Ich habe auf jeden Fall schon sehr viel früher gesehen, als der nachher irgendwie beworben wurde. Aber ist auch egal.
Aber ich mag Tom Hanks eigentlich. Er spielt manchmal auch so Quatschfilme. Also ich hatte mal ein Hologramm für den König gesehen. Der wirklich sehr, sehr nichtssagender Film. Kannst du weitestgehend dann wieder vergessen. Aber eigentlich, ich mag den eigentlich als Menschen sehr gerne.
Ja, total. Auch so, was man so rundherum mitbekommt, ne? Wo der teilweise dann durch den Park spaziert und dann irgendwie eine Hochzeitsgesellschaft, die gerade Fotos macht, trifft und dann einfach mit dem Hochzeitspaar dann Hochzeitsfotos macht oder so eine Geschichte.
Ja, es gab ja auch, als die ganze MeToo-Debatte richtig groß wurde, auch so Joke-Posts irgendwie, Arbeitskollegen bestätigen, Tom Hanks ist wirklich ein sehr netter Mensch. So. Na, wo du dir denkst, ach nee, was hat er jetzt wieder gemacht? Nein, alle so, ja, der ist halt wirklich nett.
Schon wieder nett gewesen. Verdammt nochmal, dieser Mann. Ja, nee, aber so stelle ich mir ihn tatsächlich vor. Das ist halt, sowas braucht man halt auch in Hollywood. Ne?
Ja, ich finde das auch gut, dass man nicht so Arschlöcher irgendwie erfolgreich sind oder so Exzentriker, sondern einfach nette Menschen.
Ja, absolut. Ja. Absolut.
Ja, schön. Soll ich noch was erzählen oder möchtest du erstmal?
Nee, hau raus, ruhig.
Ich schäme mich fast, aber
okay, also, was kommt jetzt?
Ich hatte ja letztens erzählt, letzte Folge, dass ich Monsieur Claude geguckt hatte.
Aha.
Und ich hatte ja den ersten geguckt. Und dann dachte ich mir, Mensch, dann gucke ich mir mal Monsieur Claude 2 und Monsieur Claude 3 auch an.
Wie, drei? Es gibt drei Filme davon?
Es gibt auch drei, ja.
Ja, lass mich raten, ne? Aber also, wenn du den ersten schon nicht so geil fandest, dann wird der zweite und dritte mir wahrscheinlich auch nicht wirklich gefallen.
Ich hatte das ja schlecht gemacht. Ich habe gesagt, eigentlich fand ich den ganz witzig. Ich fand nur die beiden Leute komisch, ne?
Okay.
Weil da das Problem nur in ihrem Kopf bestand. Und dann hatte ich auch Feedback bekommen mit, ja, so ist das halt bei Rassisten. So, das Problem ist halt nur bei denen im Kopf, ne?
Und ja, gut, das ist eigentlich auch wieder wahr.
Und mit der Einstellung kann man sagen, ja gut, vielleicht ist das auch eine Komödie, die Frankreich auch einfach braucht. Weil oder wir halt auch in Deutschland, ne?
Natürlich, klar.
Also, wenn du so einen Film jetzt drehen würdest und dann hast du irgendwie eine Frau, die heiratet einen Syrer und eine Frau, die heiratet einen Türken und eine Frau, die heiratet, ne? Also, das kannst du ja auch genauso machen. Das
wäre sagt halt nicht so laut, Alter. Ich spüre jetzt schon, wie wieder irgendwelche drittklassigen Autoren sich hinsetzen und dann wieder eine deutsche Version davon veranstalten.
Natürlich ist der türkische Ehemann dann Elias Mbarek.
Ja, natürlich.
Natürlich. Aber dann hast du, dann, dadurch, dass du dann nicht so viele Ethnien hast, hast du dann so einen, der will einfach so Rapper sein.
Boah, nee. So was. Oder so DJ wie Till Schweiger in Klassentreffen. Klasse, ja. Ach, deutsche Produktion, einfach wunderbar, ne? Das ist...
Ja, ich weiß auch nicht ganz, ich werde die einfach mal im Konglomerat bewerten. Also, Mr. Klo 2 geht darum, dass alle Ehepaare jetzt auswandern wollen. Also das mit dem Ehemann aus Algerien wollen nach Algerien, das mit dem Israeli, die wollen nach Israel auswandern, dann das afrikanische Paar will nach Indien.
Okay.
Weil die da irgendwie ein Jobangebot bekommen haben und das mit dem chinesischen Ehemann will nach China. So. Und dann, also Monsieur Claude und seine Frau sind ja schon sehr toxisch und die Frau kommt wohl nicht mehr damit klar, dass alle gehen und dann versuchen sie, die halt da zu behalten. So, das ist der Plot. Yeah. Und von dem dritten Film ist der Plot, dass das Ehepaar irgendwie...
Die wieder nach Hause kommen.
Nee. Die haben irgendwie 40. Hochzeitstag und dann soll ein großes Fest gefeiert werden und alle Familien werden eingeladen von den Ehepartnern auch. Also dann kommen noch die Eltern von denen dazu. Und dann ist halt wieder kulturelle Unterschiede und so.
Und die Franzosen sind immer noch Rassisten.
Die Franzosen kommen immer noch nicht so ganz damit klar.
Wow, was eine Charakterentwicklung. Klasse, okay.
Ja, aber also war funny zu gucken. Ich habe beide mit einer 5 bewertet. Waren so,
ja, super funny auf jeden Fall, ja.
Die sind beide...
Also quasi Mittelmaß hoch 10. Ja,
sind beide mit 6,1 auf IMDb bewertet, sowohl der zweite als auch der dritte. Ich glaube, der hat eine andere Synchronstimme im zweiten und dritten. Fand ich ein bisschen schade, weil... Den fand ich dadurch viel weniger sympathisch als im ersten.
Okay.
Aber ja, ansonsten sind die völlig nett anzugucken. So, also kann man machen. Nette Komödien haben mich jetzt nicht zum Brüllen gebracht, aber war ganz witzig. Die Figuren, die mochte ich immer noch. Und manche haben sich tatsächlich auch verbessert. Die eine Tochter hatte ich ja gesagt, die konnte irgendwie gar nicht schauspielern. Das sieht jetzt gerade im dritten schon besser aus. Aber es ist einfach so ein nettes Familien-Hin und Her.
Also quasi so Sonntagnachmittag nach Fernsehgarten und volle Kanne genau. Kommt dann Monsieur Claude und dann kann man sich das schon mal geben, wenn man nichts Besseres zu tun hat. Ja, okay. Ja,
es ist auch ein bisschen predictable. Im zweiten Teil versuchen die dann, den Familien zu zeigen, wie toll doch Frankreich ist und dass es doch viel besser ist, hier zu bleiben und so. Und dann kriegt jeder quasi so einen Happen, wofür er eigentlich geht, dass er das dann auch hier hat und so. Und du weißt dann schon ungefähr, wohin dieser Film und das Drehbuch geht und so. Und ja, beim dritten, also den Plot habe ich dir ungefähr erklärt. Und da ist jetzt auch nicht groß erwartbar. Es geht so ein bisschen mehr um das Zwischenmenschliche. Das ist manchmal witzig, manchmal albern, manchmal ein bisschen drüber. Aber ja, nett.
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 Okay. Mehr brauche ich nicht wissen, um den Film nicht zu schauen. Okay.
Also wenn du mal sagst, ich möchte jetzt einfach mal so eine No-Brainer-Komödie, wo ich einfach ich bin völlig fertig, ich möchte mich einfach aufs Sofa klatschen, irgendwas essen und mich ein bisschen nett berieseln lassen, dann kann man das gucken.
Ja gut, okay. Aber so richtig aufregend, dass ich wieder verschenktes Potenzial sehe oder sowas, das kommt jetzt nicht vor.
Nee, auch nicht. Also es gibt jetzt auch keinen großen Anker, wo du sagen kannst, ja guck mal, Alter, wenn man das jetzt so gemacht hätte, dann wäre das auch ein richtig geiler Film gewesen oder so.
Ja, weil das habe ich nämlich jetzt erlebt, so als schönen Übergang.
Ärgerlich.
Ja, ich habe nämlich den schönen Film mit dem wunderbaren deutschen Titel Der Spinnenkopf geguckt.
Ach du Scheiße, okay. Soll ich raten, worum es geht?
Ja, spekulier mal, Der Spinnenkopf. Was glaubst du, worum es in diesem Film geht und wer spielt da mit?
Also, Der Spinnenkopf ist ein Horrorfilm über eine Gruppe Jugendlicher, die irgendwie in Amerika so in so einer Kleinstadt leben. Und da gibt es das Mysterium des Spinnenkopfes, der irgendwie da im angrenzenden Wald sein Unwesen treibt. Und dann gehen welche dahin und suchen den. Und dann verschwindet aber wer. Und dann wird einer verdächtigt, den ermordet zu haben. Und man weiß immer die ganze Zeit nicht, gibt es das Monster wirklich? Dann tauchen so Bilder auf, damit man so ungefähr weiß, wie der aussieht und so. Und das ist sehr dramatisch alles.
Ja, absolut falsch tatsächlich. Also nicht mal im Ansatz den Punkt getroffen.
Ich habe gesucht gerade hier. Das sieht ja schon ganz anders aus, ey. Ach so Scheiße.
Der Film heißt auf Englisch Spiderhead und Spiderhead heißt die, ich meine das Gebäude oder die Organisation, in der das Ganze spielt. Also es hat nichts mit Spinnen zu tun, nichts. Deswegen frage ich mich auch, warum die den Film einfach wirklich auf eingedeutscht haben, der Spinnenkopf. Das sagt nicht viel mehr aus als Spiderhead,
aber eigentlich
nur noch bescheuerter.
Der Name, finde ich, ist eigentlich ganz geil.
Spiderhead ist cool, ja. Spinnenkopf nicht. Das so, ich weiß auch nicht. Der einzige Grund, weswegen ich mir den Film reingezogen habe, war tatsächlich die Beschreibung des Films. Und da komme ich jetzt zu, worum es wirklich in dem Film geht. Denn es geht tatsächlich um Versuchslabor, wo du als Verbrecher hingehen kannst, anstatt ins Gefängnis zu gehen, und da deine Zeit quasi absitzt. Du hast aber ein total luxuriöses Leben. Also, was heißt luxuriös? Du hast halt ein schönes Leben, du hast halt einen großen Bereich, wo du drin wohnst, ne? Eigentlich nichts, als wo es dir an irgendwie dran mangelt oder so. Aber du musst an gewissen Experimenten mit teilnehmen.
Mhm.
Und diese Experimente beziehen sich auf neuartige Drogen, die Emotionen beeinflussen. So, das ist quasi der Aufhänger. Jeder von den Verbrechern, in Anführungszeichen, hat so ein Gerät am Rücken, wo so Kapseln reingepackt werden, wo halt diese Flüssigkeiten drin sind, diese Drogen drin sind. Und dann werden die im Prinzip immer einzeln oder in Gruppen in so sehr clean Räume gerufen und werden so als Testkandidaten da im Prinzip genutzt, um diese Drogen auszuprobieren, wie das läuft. Ja, Chris Hemsworth spielt den Kopf dieses ganzen Unternehmens, beziehungsweise der da die Experimente durchführt am Ende. Dann hast du noch Miles Teller, ne, den kennt man aus Whiplash zum Beispiel. Mhm. Das war auch so eine Besetzung, wo ich dachte, okay, ganz geil, der ist halt einer der Insassen. Und grundlegend, wie gesagt, eine geile Idee, gut besetzt, eigentlich auch ziemlich gut produziert. Ja, ist jetzt aber am Ende bei mir doch nur eine 6 geworden, muss ich ehrlich sagen, weil
Die Prämisse klingt eigentlich geil. Also es klingt so ein bisschen wie so eine Black-Mirror-Folge.
Ja, genau. Da auf sowas bin ich ja immer total scharf, ne? Ich mag ja total solche Filme. Nur leider, dass solche Filme sich oft in der Idee verlieren und nicht mehr erzählen, als die Idee hergibt. Mhm. Also zumindest im ersten Moment, ne? Das, was ich gerade erzählt habe, ist eigentlich schon fast alles, was ihr über den Film, was in dem Film passiert. Natürlich kommt der ein oder andere Plot-Twist mit rein, die ein oder andere wirklich interessante Szene, die da passiert, wenn dann da Mann und Frau aufeinandertreffen und dann plötzlich eine Droge verabreicht kriegen, die sie sich ineinander verlieben lassen. Solche Geschichten passieren da halt. Also wie gesagt, ein paar interessante Ecken hat der Film schon, aber so alles in allem doch wieder leicht verschenktes Potenzial aus meiner Sicht. Weil man merkte halt, okay, da hat dann irgendwo doch das Ideenreichtum dann wieder aufgehört.
Ja, das ist auch scheiße, wenn du dann wieder so eine Idee auf dem Tisch hast, die auf dem Papier sehr gut klingt und dann machst du halt gar nichts draus.
Ja, ich glaube, aus deren Sicht haben die schon was draus gemacht, aber so, es ist nicht so aufgegangen.
Aber das, was ich gerade sehe, so, ich klicke mich gerade so ein bisschen durch die Bilder, das hätte ja auch so ein richtig, so, das ist am Ende so vom Aufbau oder von der dramaturgischen emotionalen Entwicklung so ein bisschen wie Parasite wird, dass es halt irgendwann so psycho emotional, ne, du denkst, okay, was passiert hier, oh mein Gott, wie krass,
genau,
so,
genau, und damit hoffe ich halt immer, das ist aber nicht passiert, es ist immer exakt das passiert, womit man gerechnet hat, ne? Also es ist halt so sehr berechenbar und das finde ich bei solchen Filmen immer sehr, sehr schade und hat halt wirklich diesen Netflix-Stempel einfach drauf, ne? Es ist einfach dieses, okay, produzieren wir einfach mal. Wir haben zwar gute Darsteller und es ist gut produziert, aber irgendwo hört dann, wie gesagt, der Ideenreichtum auf. Ich weiß nicht, ob das auf irgendeinem Buch basiert oder sowas, aber wie gesagt, für meinen Geschmack, man hätte mehr ein bisschen abgefuckt werden können, man hätte auch ruhig mehr ein bisschen überraschender werden können. Das war so das, was mir jetzt gefehlt hat in dem Film. Ansonsten habe ich eigentlich wenig zu meckern. Ich meine, die Beziehung zu geht halt auch um mehrere Frauen, die so in Miles Teller leben, dann da irgendwie spielen und bei einer Frau, da war ich mir bis zum Schluss nicht sicher, wohnen die jetzt zusammen oder wieso sehen die sich so oft oder sowas? Und die war so nichtssagend, einfach als Charakter auch geschrieben. Mhm. Der Rest war cool, aber sie war so, sie wirkte immer wie so der Mittelpunkt seines Lebens, aber am Ende war sie so nichtssagend. So, war auch irgendwie sehr merkwürdig. Aber na gut, das, ja.
Ich weiß
aber
auch
kann
nicht,
man sich mal reinziehen, auch dasselbe wie bei deinen Filmen gerade. Ne?
Ich weiß auch nicht ganz, was da los ist bei Netflix. Das ist ja schon lange so, dass ganz viele Filme alle so sind, dass du dir denkst, okay, wer hat denn das Drehbuch eigentlich durchgewunken? Also
ja, das merkst du halt jetzt gerade an den Writer's Strike.
Das sowieso, ne? Aber schon länger eigentlich, habe ich das Gefühl. Also ich gucke mir die Filme auch meistens gar nicht an. Aber so was ich an den Kritiken höre, Gray Man oder der jetzt mit Gal Gadot, dass sie so völlig nichtssagend sind, so wo gar nichts Spannendes oder Besonderes oder Neues irgendwie passiert, dass ich mir denke, da sitzt doch irgendwer, der das ja abnimmt bei Netflix. Also entweder haben die in der Abnahme irgendwas komisch oder die haben keine fähigen Drehbuchautoren. Ne? Eins von beiden muss es ja sein oder beides.
Ich würde es nicht mal auf die Autoren in der Hinsicht schieben, weil bei den Writer's Strikes geht es ja auch nicht nur um die Bezahlung, sondern auch um die Bedingungen, unter denen die arbeiten müssen.
Ja genau, es kann einfach sein, dass Netflix an sich keine fähigen Autoren hat.
Ja, doch. Also die kaufen, also ich weiß nicht, ob Netflix an sich, die haben ja keine festangestellten Autoren, die kaufen ja die Drehbücher auf. So, und nur ein Bruchteil der Drehbücher, die dann wirklich gekauft werden, werden halt auch umgesetzt. So, aber dadurch, dass du halt als Autor in Hollywood solche beschissenen Bedingungen hast, dass du wirklich gefühlt 24/7 nur Drehbücher schreibst, die dann vielleicht, wenn du Glück hast, zum guten Preis abgekauft werden. Und wenn die produziert werden, kriegst du halt auch nochmal einen Share. Aber wenn die überhaupt nicht produziert werden, musst du halt weitermachen. Und dann kommt dann sowas bei raus. Du pumpst die ganze Zeit nur Kreativität raus, vermute ich jetzt einfach mal. Das ist also so Drehbuch hier haben jetzt 3 Leute geschrieben. Ich schätze mal, also die Grundidee hat jemand ausgearbeitet und dann haben sich nachher nochmal 3 dran gesetzt und haben das nochmal weitergesponnen.
Ja, aber am Ende muss doch einer drüber gucken und sagen, ja, so machen wir das. Und irgendwie.
Ich glaube, juckt Netflix einfach nicht.
Ja, genau. Aber das ist ja dann auch nicht förderlich. Also wenn ganz.
Nee, überhaupt nicht.
Ja, die klatschen dann irgendwelche Promis drauf. Also sei es wie irgendwie Gal Gadot oder Chris Hemsworth jetzt oder in The Gray Man war es ja auch, hier Captain America und so. Weißt du?
Ach so, Greyman kenne ich gar nicht, deswegen
Also immer so mittelmäßige, nichtssagende Drehbücher und dann so 1-2 Promis rein und dann hoffen sie immer, dass das läuft. Aber das funktioniert ja nie. Diese Filme werden ja nie gut bewertet und die Leute sagen.
Aber die werden angeguckt. Und das ist das, was
aber doch auch immer weniger, oder?
Juckt die nicht, das juckt die wirklich gar nicht. Die wollen ihre Plattform mit Content vollpumpen und wenn sie Glück haben, ist zwischendurch mal ein Treffer dabei.
Ja, genau, aber mehr brauchen die ja nicht. Wäre es nicht irgendwie sinnvoller, weil das ist ja auch teuer. Also die machen ja auch keinen. Mhm. Also die könnten ja damit 3 andere Filme dann auch teilweise machen, wenn sie jetzt nicht Chris Hemsworth da noch reinpacken. Ne?
Warum? Ja, also ich schätze mal, das ist so ein bisschen wie unsere GEZ-Gebühren. So, das ist manchmal einfach so, manchmal hast du so viel Geld da rumliegen, dass du gar nicht weißt, was du damit machen sollst. Und dann gibst du halt einfach allen Geld, wo irgendwie was, ja, das klingt interessant, hauen wir nochmal 3 Hollywood.
Ja, genau, aber diese Filme würden ja niemals funktionieren, wenn sie ins Kino kommen. Da will ja keiner reingehen, so. Nee. Ich würde mir dann zum Beispiel mal wünschen, kleiner Tipp an Netflix hier, vielleicht greift ihr das mal auf, dass man sagt, okay, irgendwie jeden Monat, weil da kommt ja so viel Schrott, jeden Monat oder alle 3 Monate oder so kommt ein Blockbuster raus, wo man dann auch was Cooles umsetzt, wo man was wagt vielleicht, wo man dann auch ein paar bekannte Schauspieler drin hat, wo man dann mehr Geld drauf wirft. Und sonst ist es, glaube ich, gar nicht mehr so von Vorteil, dass man da Chris Hemsworth irgendwie noch 10 Millionen dafür gibt. Oder man steckt da irgendwie 2 Millionen mehr in Drehbuchentwicklung und weiß ich nicht was rein, dass man da vielleicht mit so bisschen mehr Indie-Kram einen guten Shot bekommt. Weil ich habe ganz oft das Gefühl, die Sachen, die gut sind, das sind nicht diese Riesendinger, sondern das sind so Sachen, wo irgendwer sich mal für irgendwas getraut hat.
Richtig, das ist es halt. Und ich sag mal so, Netflix ist das halt auf gewisser Hinsicht vermutlich egal, weil die haben eine ziemlich krasse Monopolstellung aktuell. Also natürlich hast du Konkurrenz im Streaming-Bereich, aber die Zahlen sind ja durch diese Account-Sharing-Scheiße, die sie da unterbunden haben, die sind ja schon sehr gestiegen. So, das heißt, ich glaube, Netflix fühlt sich schon auf eine gewisse Hinsicht sehr sicher und das Marketing-Team sagt natürlich, wir können Netflix am besten bewerben mit Gesichtern, die man kennt. Und dann brauchst du natürlich Filme, wo diese Gesichter vertreten sind. Und dann ist am Ende auch egal, wie gut der Film oder wie schlecht der Film ist. Die Leute gucken den Film, die haben keine Bewertungsmöglichkeiten auf Netflix. Die können nicht ihr Geld zurückfordern, wie im Kino.
Ja, ja.
Die Mundpropaganda juckt einfach nicht, weil wenn du auf der Couch liegst, ja gut, wenn du Chris Hemsworth magst, dann guckst du den Film halt an. Und wenn er mittelmäßig ist, dann sagst du, ja gut, blöd gelaufen. Na, das ist halt anderes System. Also die ruhen sich sehr auf diesem System aus. Und ich sag mal so, das könnte sich ganz schnell alles ändern, wenn du jetzt, also ich finde zum Beispiel Apple TV aus meiner Sicht produziert sehr qualitativ hochwertig. Mhm. Ich bin auch, also ich habe es tatsächlich gerade nicht mehr aktiv, weil ich da auch nicht mehr so oft reingeguckt hatte. Aber ich bin echt am Überlegen, ob ich aktuell mal wieder aussortiere, weil auch Disney Plus ist mir aktuell auch wirklich von den Sachen, die neu rauskommen, Das wird mir, das ist mir, weiß ich nicht. Also jetzt kommt Ahsoka raus, muss ich sagen, ist gerade auch nicht so der Shit, auf den ich mich jetzt krass freue. Also vielleicht ändert sich das halt nochmal wieder, aber ich weiß nicht, irgendwie ist das alles gerade so festgefahren. Und bei Netflix ist es halt diese Mittelmäßigkeit, die da einherrührt, ne?
Das stimmt, ja. Ich glaube, es ist auch immer, oder es kommt immer darauf an, in welcher Position man ist. Ich glaube, wenn wir jetzt Kinder hätten, würden wir niemals darüber nachdenken, Disney Plus zu löschen.
Nee, das stimmt.
Vor allen Dingen, wenn die jetzt irgendwann sagen, dass die ganzen Filme gar nicht mehr auf DVD und Blu-ray rauskommen. Mhm. So, wenn man sagt, ja, ich will auch mal ein bisschen was Kreatives, was mit Anspruch, was qualitativ Hochwertiges gucken, ergibt das Sinn. Manche sagen auch einfach so, ja, ich will mich einfach nur bedieseln lassen und ich habe 23 Stunden Zeit am Tag. Da hast du Apple TV ja dann auch irgendwann mal leer geguckt und bei Netflix klappt das, glaube ich, nicht so schnell.
Ja, ja.
Also, ja, es hat alles irgendwie Vor- und Nachteile, aber ich find's auch irgendwie ein bisschen komisch.
Was mir halt auch gerade noch so einfällt, ne, ich meine, wir haben hier schon eine sehr hohen Qualitätsstandard durch die Sachen, die wir gucken. Ne?
Ich ärgere mich halt, weil die Dinger sind halt teuer und du könntest ja, also du gibst Geld aus und du gibst Zeit dafür auf. So.
Ja.
Und da kann ja am Ende einfach was Gutes bei rumkommen, weil auch gute Sachen kosten ja Zeit und Geld.
Gebe ich dir ja hundertprozentig recht, ja. Mein Punkt ist nur der, glaubst du, dass die große Masse, die Netflix nutzt, genauso sieht?
Ja,
also,
ich glaube
das auch merkt.
Ich glaube schon.
Würdest du nicht eher sagen, dass das die große Masse, der Spinnenkopf zum Beispiel, jetzt übel abgefeiert hat, weil die vielleicht in ihrem Leben 50 Filme gesehen haben?
Glaube ich nicht. Glaube ich nicht auf Dauer. Ich kann mir vorstellen, also die meiste Bewertung bei Spinnenkopf ist 6. auf IMDb, klar, bewerten so Standard. Ich gucke mir alles an, Leute, jetzt nicht so oft auf IMDb wie Leute wie wir jetzt. Aber ich kann mir vorstellen, dass du mit einem guten Film oder mit einer Sache, die richtig einen guten Twist hat oder was wagt oder so, dass du die Leute richtig flashen kannst, wenn die in der Position sind. Weil wie oft haben wir gesagt, boah, ich habe diesen Film gesehen damals, ich fand den so geil mittlerweile, ach ja, so. Aber wenn du in dem Stadium halt einen geilen Film siehst, dann kultest du den noch ab, als wäre das der geilste Film aller Zeiten, so.
Ja. Ja, ich weiß, passiert ja auch zwischendurch, ne? Also nicht umsonst ist Stranger Things zum Beispiel so erfolgreich, weil die wirklich auch guten Shit machen.
Genau.
Und das halt für viele so mindblowing ist, ne? Also selbst wenn du viel gesehen hast, ist das was Besonderes tatsächlich. Naja, es passiert ja trotzdem, aber trotz alledem ist dann auch sowas wie Wednesday super erfolgreich, weil das halt die jungen Leute anspricht.
Und das ist ja
die
auch
vielleicht
okay.
noch nicht so viel gesehen haben, ne? Aber das ist klar. Aber dann hast du halt, ne, und da sehe ich halt auch dann im Prinzip die, nicht die Problematik, aber das, worauf sich Netflix ausruht, dass ich denke mal, die Allgemeinheit ist zufrieden mit dem, was rauskommt, und es gibt die kleine Minderheit, der wir ja vielleicht einfach gehören, die sind die sagen, haut doch mal bitte mehr Qualität raus, und das juckt die ja nicht, so, ob wir jetzt unser Abo beenden oder nicht. Wenn jetzt 20 Millionen Leute ihr Abo beenden, dann sieht die Sache schon wieder anders aus, ne, aber
denkst du nicht, dass das on the long run sich schon auszahlt, einfach mehr Qualität zu liefern bei gleichem Output? Also du musst ja einfach nur bessere Sachen machen. Du kannst ja trotzdem jeder.
Ja, aber dafür müsste man seine Autoren besser bezahlen. Und darum ist ja gerade die Problematik da. Ja. Ne, das ist also den Autoren mehr Zeit geben, die besser bezahlen, und dann kriegst du auch bessere Ergebnisse. Aber das ist halt gerade nicht der Fall, und da scheißt Netflix einfach. Da geht's nur ums Geld gerade. Ne?
Ja,
das
ist klar.
Leider Gottes die Sache.
Aber ich glaube, das bringt nicht diese hochbezahlten Schauspieler da einfach nur drauf zu werfen.
Nee.
Wie gesagt, dann. Und du siehst ja bei Black Mirror, es wurde erst schlecht, als Schauspieler reinkamen, die man kannte. So, da dachtest du jetzt.
Wobei es nicht an den Schauspielern lag, nein,
aber dann hat sich das gekippt zu kreativ hat's abgebaut und vom Bekanntheitsgrad hat's aufgebaut. Und dann dachte man sich eher so, weil das funktioniert ja, dass die Leute nicht bekannt sind. Das ist ja scheißegal, bei Stranger Things waren die ja auch alle nicht bekannt. So, aber wenn der Stoff gut ist, dann ist es ja egal, dann gucken es die Leute ja trotzdem.
Ja, du meinst quasi, dass sie so versuchen, das Mittelmäßige mit guten Schauspielern aufzupolieren.
Genau, oder aber das brauchst du ja nicht, ne? Und on the long run geben die ja so viel Geld für Scheiß aus, dann einfach nur, damit die Schauspieler dabei sind.
Ja.
Und es gibt auch 1000 Schauspieler. Das ist doch günstiger dann für die, wenn die Gal Gadot nicht 10 Millionen zahlen müssen, anstatt dass sie halt irgendwen von der Schauspielschule nehmen, der da einen wegschauspielert, für 500.000, oder?
Ja, also ich bin auch der Meinung, immer auch mal neuen Leuten eine Chance geben. So, ne, wir kommen zwar immer wieder drauf zurück, aber die Discounter ist so ein sehr gutes Beispiel. Ja. Ich meine, da haben viele auch in anderen Produktionen vorher schon mitgespielt, aber die sind ja bei vielen erst auf dem Schirm gewesen, als diese Serie rauskam. Und einfach mal Schauspieler, die vielleicht gerade an ihrem Anfangszeit sind, die vielleicht noch nicht perfekt spielen, aber ein gutes Potenzial mitbringen. Ne, du kannst als Regisseur da ja schon viel rauskitzeln am Ende.
Ja, ja, voll.
Und wenn du ein gutes Drehbuch hast, auch damit kannst du ja schon viel. Also gutes Drehbuch ist die Basis von allem. Ja, hast du kein gutes Drehbuch, ist der Film sowieso scheiße. So, das ist halt leider so.
Das stimmt,
so.
Ja.
Ne?
Ja, und dann, ja, dann aber, kann man ja ganz viel, also wenn man Sachen hat, kann man ja gucken, was funktioniert und was nicht und wo bewerten die Leute gut. Und dann kann man, muss man, glaube ich, einen ganz guten Mittelweg finden zwischen, das ist eine gute Qualität und das gucken die Leute auch. Und dann nehmen die Leute, die das gemacht haben, und mach mehr mit denen.
Ja, aber Netflix produziert natürlich auch nicht nur mittelmäßige Sachen, Timon.
Ja, ja.
Sondern auch eher schlechte Sachen.
Nein. Nein.
Ah. Ja, ist jetzt ein bisschen, ich wollte nur einen witzigen Übergang schaffen, aber so schlimm ist es jetzt nicht, aber ich habe noch mal einen Punkt weniger vergeben für meine zweite Sache, die ich geschaut habe. ich hielt das für eine gute Idee, da mal reinzugucken. Ich habe vorher nicht gesehen, was das auf IMDb für eine Bewertung mit sich bringt.
Mhm.
Aber ich gehe halt einfach mit, denn das hat halt 4,8 auf IMDb.
Das ist eigentlich schon scheiße.
Das ist halt scheiße. Schon scheiße. Ja. Ja, ist schon scheiße so. Es geht aber tatsächlich um eine Thematik, die bis vor kurzem noch sehr heiß in den Medien war und die ich ehrlich gesagt nur so am Rande mitbekommen habe. Und da dachte ich mir, okay, du weißt schon, worum es geht.
Ich ahne,
Es geht Depp wie Heard, also Johnny Depp gegen Amber Heard, eine Doku über, ich sag mal in Anführungszeichen, eine Doku über dieses Gerichtsverfahren und was da passiert ist und so weiter und so fort. Und da wollte ich einfach mal reingucken, weil am Ende, wie gesagt, ich habe das halt nur so auf TikTok zwischendurch mal mitgekriegt, in den Nachrichten mal mitgekriegt. Ich habe mal zwischendurch in diese Live-Anhörung mitbekommen. Wer es nicht mitbekommen hat, es ging darum, dass Amber Heard wohl in den, ich sag mal, in dem letzten Jahrzehnt immer mal wieder, die war ja mit Johnny Depp verheiratet, und sie hat immer mal wieder durchblinken lassen, dass er häusliche Gewalt vollzieht.
Das war zumindest die Anschuldigung. Ne?
Genau, das war die Anschuldigung. Sie hat nie gesagt, Johnny hat mich verprügelt, sondern sie hat gesagt, sie ist mit dem blauen Auge durch die Gegend gerannt und hat dann gesagt, ja, da ist was passiert. Also, was da passiert ist und dass er es war, hat sie halt nie gesagt. Und jetzt kam es dazu, dass Johnny Depp Amber Heard tatsächlich angeklagt hat und gesagt hat, das ist Verleumdung, was du machst. Das, was du erzählst, stimmt nicht. Und dann wurde halt alles einmal rausgekramt, was in deren Ehe passiert ist. Und da ist wirklich viel Scheiße bei rumgekommen.
Ist das eigentlich notwendig, dass man das alles breittritt? Also fand ich auch ganz komisch, auch dass das alles immer gestreamt wurde und sowas.
Das war ein Wunsch von Johnny Depp, weil Johnny Depp wollte damit im Prinzip, und das kann ich absolut nachvollziehen, der wollte, dass sie, weil er war sich so sicher, weil er ja aus seiner Sicht ja unschuldig war, er war sich so sicher, dass das eine gute Idee war, das öffentlich auszutragen, damit die Leute sehen, dass er kein Frauenschläger ist. Mhm. Verstehe ich auch, ne? Weil wenn du so einen Ruf weg hast als Johnny Depp, der wirklich sich über Jahrzehnte seine Karriere aufgebaut hat und bei den Leuten beliebt war, dann einfach random als Frauenschläger dahingestellt wird, ne, was ja natürlich immer im Zweifel immer fürs Opfer gilt, aus meiner Sicht auch, dann ist natürlich spannend zu sehen, okay, wenn er sagt, ich möchte das jetzt öffentlich austragen, dann mach doch mal. Mhm. Und genau das ist halt passiert. Und ja, die jetzt auf die Doku zurückzukommen, es gab ja schon mal eine Doku, die habe ich aber nicht gesehen. Die soll laut Internet deutlich besser sein, muss man einfach sagen. Ich spreche jetzt hier von der Doku, von dieser Miniserie von 2023. Der Fokus dieser Doku liegt hauptsächlich auf Social Media. Und das ist super weird. Also einerseits muss man sagen, es ist cool, mal diese Szenen, also diese Aussagen geordnet nach Themenbereich zu sehen, weil die haben natürlich nicht beide in derselben Anhörung oder am selben Anhörungstag über dasselbe Thema geredet. Mhm. Die wurden halt immer abwechselnd, ich glaube, pro Tag irgendwie befragt. Und mal hat Amber Heard halt über die Themen geredet und mal Johnny Depp. Und dann war halt total wirr, wenn du das so verfolgt hast. Und hier in der Doku ist es so, dass du halt, okay, nehmen wir die Thematik. Amber Heard hat auf Johnny Depps Kissen gekackt. Dann wurde erst sie interviewt, dann er, und dann wurde das halt schön zusammengeschnitten, wie diese Situation zusammen irgendwie hängt und so. Dann muss ich sagen, das haben sie eigentlich ganz gut zusammengefasst, aber den ganzen Film über werden Leute zur Sprache, also da werden die Videos von der Berichterstattung auf Social Media immer und immer und immer und immer wieder gezeigt. Mhm. Das ist so fast Kern dieser ganzen Doku. Am Anfang denkst du dir noch so, okay, cool, dass sie sowas mit reinbringen, weil du damit auch die Öffentlichkeit so ein bisschen zu Wort kommen lässt, was die dazu denken. Aber dadurch, dass du halt nur die Öffentlichkeit zu Wort kommen lässt und eigentlich nichts über die Hintergründe erfährst, sondern nur das, was im Gerichtsverfahren gezeigt wurde und was Social Media draus gemacht hat, hast du halt eine sehr wirre Geschichte und aber auch eine sehr manipulative Geschichte, weil das ist natürlich auch Thema in der Doku, dass alle relativ schnell auf Johnny Depps Seite waren, offensichtlich, weil er natürlich, also sie konnte halt einfach nicht beweisen, dass da was passiert ist, und ganz im Gegenteil, in dem Gerichtsverfahren kam sogar raus, dass sie häusliche Gewalt an ihm verübt hat und da und sie gar nicht vielleicht psychische Probleme hat und solche Geschichten.
Lass uns da gar nicht so viel weiter drüber reden, wer was irgendwie gemacht hat. Ich hatte die Bewertung von David Hein dazu auch gesehen. Der hatte da in einem Video drüber geredet. Und er meinte, er fand den Ansatz gut, weil es dann gar nicht darum geht, wer hat was gemacht und so, sondern wie die Öffentlichkeit eigentlich mit sowas umgeht. Ne? Und wie schnell jemand vorverurteilt wird, wie schnell sich Meinungen gebildet werden und sowas. Und er fand diesen Ansatz gut. Und du fandst ihn jetzt sehr schlecht.
Ich fand den Ansatz gut, aber die Umsetzung scheiße.
Okay.
Also nehmen wir mal an, man hätte mal einen Experten dahingesetzt und der gesagt hätte, schon problematisch, dass relativ schnell alle auf der Seite von Johnny Depp waren und Amber Heard halt wirklich einen Shitstorm hatte. Die wurde Tag und Nacht belästigt, die wurde dazu geflastert. Ich meine, was die gemacht hat, ist nicht geil, aber das hat halt einfach keiner verdient, da Tag und Nacht über Social Media und teilweise vor deren Haustür da irgendwie belästigt zu werden. Und anstatt mal jemanden zu Wort kommen zu lassen, der sich damit auskennt, wurden halt immer nur andere Leute aus dem Internet dazu im Prinzip, die noch nicht mal mehr zu der Sache interviewt wurden, sondern es wurden Ausschnitte reingeblendet, die schon existiert haben.
Ja, ja, klar.
Und das halt irgendwie, ich weiß auch nicht, hatte so einen weirden Charakter. Ich meine, alles in allem, ich hab der Doku jetzt eine 5 gegeben. Wie gesagt, es war schon informativ zu dem, was passiert ist. Also wenn man sich informieren will, okay, was ist überhaupt da die Sache gewesen und was kam dabei raus, kann man sich das angucken. Aber diese ganze Social-Media-Thematik war einfach zu viel. Also da hätte ich mir viel mehr gewünscht, so, wer ist Amber Heard, wer ist Johnny Depp?
Ja, darum sollte es, glaube ich, überhaupt gar nicht gehen. Ne? Also ohne dir da jetzt deine Wertung abzusprechen. Aber ich glaube, der Ansatz war halt wirklich genau das. Also nicht, wer hat was gemacht oder wer ist wer, sondern ganz komischer Fall und was macht die Öffentlichkeit daraus?
Mhm. Ja, aber auch selbst daraus hätte man mehr ziehen können aus meiner Sicht.
Ja gut, ich also hab's da, jetzt nicht gesehen.
Wie gesagt, da hätte ich mir mehr Expertenmeinung gewünscht und nicht einfach nur irgendwelche TikToker, die ihre Meinung dazu sagen. So, das ist schwierig.
Ich muss auch sagen, ich mache seit jeher einen ganz großen Bogen um all das, was in dieser ganzen Thematik irgendwie gemacht wurde, weil ich finde das alles traurig einfach. Ich finde traurig, was in dieser Beziehung passiert ist, was auch immer, ne, von beiden Seiten, keine Ahnung. Ich finde traurig, dass das dann vor Gericht endet. Ich finde traurig, dass sich so viele Menschen damit auseinandersetzen, dass so viele Menschen fertig und gemacht werden, beleidigt werden, dass man sich so damit beschäftigt, dass man sich so mit Dreck bewirft in der Öffentlichkeit, dass so viele darauf geiern, dass irgendwer fertig gemacht wird. Also, wenn ich mir teilweise dann zu der Zeit YouTube angeguckt habe, dann so, ja, und das hat Amber Heard jetzt gesagt und die neue Entwicklung so und so, dass Leute da irgendwie noch von profitieren und irgendwelche Videos und Posts und so dazu machen, finde ich richtig eklig über die Beziehung oder über eine gescheiterte Beziehung zweier Menschen. So,
Aber es ist halt genau das, was halt mittlerweile Standard ist im Internet, ne? Das spiegelt natürlich das auch natürlich wieder sehr gut wider. Dass sich die, ich sag mal in Anführungszeichen, will ich jetzt gar nicht so nennen, aber Content Creator, sich wie Tiere auf solche Sachen stürzen und eigentlich immer nur auf den nächsten Shitstorm warten.
Ich
meine, als Zuschauer ist es immer mal nochmal so dieses Voyeurismus, ne, das ist schon interessant auf eine Art und Weise, ne, gerade dann halt so zwei Superstars zu sehen, die sich gegenseitig zerfleischen, aber
ja, aber es ist, also man blendet dann sehr schnell aus, dass da ja echte Menschen hinterstecken und echte Schicksale ja auch. Also es ist nochmal ein Unterschied, ob du jetzt die neue Entwicklung des MCUs besprichst oder irgendwie sowas. Oder ja, hat jetzt ein Mann eine Frau ins Gesicht geschlagen. So, und ne, dann ist egal, wer wie reich ist oder wie prominent, so, das ist halt immer scheiße. Und das vor Millionen Menschen, ich finde das so traurig alles, auch als für die ganze Gesellschaft eigentlich. Dass das auch so einnehmend war, das war so lange so ein großes Thema. Warum beschäftigt man sich denn damit in seinem eigenen Leben?
Das, also in dem Ausmaß, wie die, also da war natürlich Klicks bei den meisten.
Ja, gut,
ne,
klar.
Weil es gut
klar
geklickt wurde, ne? Das hat dann gut funktioniert und dann hat man dann natürlich weiter darüber berichtet.
Ja, aber ich meine ja, also
ansonsten,
die Leute, die da draufklicken, die meine ich ja.
Ja, aber man ist ja schon, also Johnny Depp ist ja schon ein Schauspieler, der einen auch in der Kindheit begleitet hat. Und auch ich habe halt zwischendurch reingeguckt, weil ich wollte halt einfach wissen, ist da was dran an der Sache? So.
Aber das können, ich jetzt nicht das alles können wir verfolgt, ja sowieso wieso, nicht beurteilen. Also das müssen am
ja,
Ende
aber deswegen
dann
fand ich es gut. Ja, ja, aber das hat halt das Gericht entschieden, was ich auch wiederum sehr interessant fand, wie das Gericht in Amerika sowas entscheidet. Immer, da bin ich immer wieder aufs Neue überrascht, dass dann am Ende nicht unbedingt der Täter auch freigesprochen wird oder so, sondern am Ende ja die Meinung der Jury im Prinzip
ja,
zählt.
Ja, auch komisch.
Ist auch ein sehr interessantes Konzept, was sie da in Amerika fahren.
Aber ganz viele haben sich ja eine Meinung gebildet, ohne Plan zu haben. Also das ist ja auch ganz oft bei so True-Crime-Dokus, wo dann siehst du so eine Doku und denkst, ja, wie kann der denn im Knast sitzen? Der ist ja völlig unschuldig. wenn man dann aber da in dem Gerichtssaal sitzt und 400 Seiten Protokoll liest, ne? Ja, dann liest du das noch mal ganz anders. Aber wenn du natürlich nur die gepickten Ausschnitte siehst, egal ob bei Amber Heard, oh Gott.
Hört Amber, heißt sie, glaube ich.
Amber Heard? Amber Heard? Heard?
Ich glaube, Heard heißt, auch da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher.
Oder bei True Crime. Aber du hattest ja auch bei, hieß das Making a Murderer, wo die dann so davon überzeugt waren, dass dann Leute halt vor dem Gefängnis halt saßen und dafür demonstriert haben, dass er halt irgendwie rauskommt oder so.
Ja, die haben dann, teilweise gibt's wirklich Menschen, die so eine Obsession dafür entwickeln.
Ja, aber du kannst,
also
doch,
richtig,
du kannst
richtig
dir doch keine Meinung über einen juristischen Prozess bilden, wo Richter waren, wo Anwälte waren, Staatsanwälte, 1000 Seiten Protokoll, weil du gerade mal eine 60-Minuten-Doku gesehen hast. Und so ist
ich hab
wenn du 10 Ausschnitte auf TikTok siehst, hast du doch keinen Plan, was da jetzt abging bei denen.
Ich habe auch da mal gesehen und bin der Meinung, eigentlich war das alles legitim, was er gemacht hat. Weil er ist so süß auch.
Ja, also ich glaube, mich ärgert es einfach, dass Menschen ohne Plan irgendwie eine Meinung in die Welt werfen.
Ja, aber das ist einfach das Internet, ne? Das ist ja nicht nur auf das bezogen. Das ist leider Gottes unsere heutige Gesellschaft, in der wir leben. Selbst so zwei Trottel wie wir, die einfach einen scheiß Podcast haben und über Filme reden. Selbst wir posaunen unsere Meinung.
Ja, und das ist aber auch wirklich nur unsere Meinung über Film. So, ne? Aber es ist ja noch was anderes als über so Jurist, also da kannst du ja wirklich Plan haben. Also du kannst das ja, Leute haben das studiert 7 Jahre lang. So, das ist aber schon ein Unterschied.
Die haben doch gar keine Ahnung, Mann.
Ja, keine Ahnung. Ja.
Aber naja, wie gesagt, es gibt noch eine andere Doku von dieser Geschichte. Vielleicht guckt ihr euch die lieber an, aber ansonsten, wie gesagt, ist okay. Also Mittelmaß okay, weiß ich auch nicht, mehr kann ich auch nicht so sagen.
Ey, wir haben uns schon wieder voll verquatscht. Lass uns mal.
Ja, komplett einfach, ey. Wir hatten sogar Sorge, dass wir wieder zu wenig haben, ne? Und haben. Ja, aber das wird nicht passieren. Gehen wir dann über, würde ich sagen, zum 42er der Woche.
So, wir müssen nämlich mal ein bisschen Tempo machen hier. Wir haben euch wieder gefragt auf Instagram, unter 42 Podcast, der neueste Post. Jedes Mal könnt ihr abstimmen, eure Meinung schreiben. Diesmal haben wir gefragt, was sollte aus eurer Sicht endlich verfilmt werden und warum? Und ihr habt geschrieben, toll.
Und ihr habt 50 Kommentare, das ist also das ist stabil, ne? Es wird langsam hier wieder, geht hier richtig durch die Decke hier alles.
True. Anni schreibt, ich würde mich riesig über eine Verfilmung von Red Dead Redemption 1 und 2 freuen. Gerne auch etwas Neues aus dem Universum, zum Beispiel als Serie umgesetzt. Und ich würde mir außerdem, seit ich klein bin, eine mehrteilige Verfilmung der Smaragdenstadt-Bücher von Alexander Volkov. Ach, ich wünsche mir.
Die kenne ich nicht.
Das kenne ich auch nicht, aber Red Dead Redemption habe ich nie gespielt, muss ich aber sagen, stelle ich mir richtig cool vor als Serie oder wahrscheinlich auch als Film, ja.
Ich habe den ersten, also ich gefährliches Halbwissen, was ich jetzt hier raushaue. Ich habe den ersten Teil nicht gespielt, den zweiten Teil, der hat mir überhaupt nicht gefallen, gerade deswegen, wegen der Story. Aber es kann natürlich sein, dass nach hinten raus dann noch deutlich interessanter wird.
Aber so ein richtig geiler Western-Cowboy-Film mit so auf modern, weißt du? Also nicht so wie die, wann war das, so 60er?
Die Italo-Western meinst du jetzt, oder
genau.
Was? Wäre schon geil, wenn man sowas wieder kommen würde.
Ja, genau.
Ja, also ich fühle das schon. Also Red Dead Redemption kann ich mir schon vorstellen, dass da was Gutes bei rumkommt. Die Spiele, wie gesagt, das war mir zu, das war wie so ein Film, der einfach nicht zu Pötte kommt, weißt du? Allein die Intro-Sequenz von dem zweiten Teil war so, du reitest so 4 Stunden gefühlt durch den Schnee und dann reden die über das Wetter so.
Ja, das kommt ja dann auch nicht so drin vor dann wahrscheinlich.
Deswegen gehe ich davon aus, dass solche Szenen dann nicht vorkommen, aber dann quasi die Hauptstory da irgendwie erzählen will. Kann ich mir schon,
ja, so
kann ich mir schon gut vorstellen.
Kann ich mir auch gut vorstellen, ja.
Brick Boris schreibt, ich würde mich riesig über eine Verfilmung einer H.P. Lovecraft-Geschichte freuen. Der Mann ist einer der bekanntesten Horrorautoren und hat meiner Meinung nach einige fantastisch schaurige Geschichten auf Lager. Stattdessen bekommen wir Scream 6, Saw 10 und die 2582. Verfilmung von Dracula. Mein lieber Brick Boris, es gibt tatsächlich einige H.P. Lovecraft-Verfilmungen. Die sind natürlich mal besser, mal schlechter. Was ich dir empfehlen kann, ist Die Farbe aus dem All.
Das war mit dem hier Nicolas Cage.
Nicolas Cage, genau. Ja. Der ist jetzt kein Brecher. Und ich habe das Buch natürlich nicht gelesen, aber hat schon Spaß gemacht. Aber bei dem Film kann man ganz gut sehen, also H.P. Lovecraft arbeitet ja oft, zumindest das, was ich gelesen und gehört habe, mit Bildern, die sehr gut ausformuliert sind. Also zum Beispiel beschreibt er eine Farbe, die nicht existiert. Wie willst du das halt filmisch darstellen? Das haben die in dem Film jetzt gut umgesetzt, aber natürlich auch nicht perfekt. Und H.P. Lovecraft hat halt viel solcher Geschichten einfach, ne? Deswegen ist es fast schon eine ziemliche Herausforderung, Lovecraft zu verfilmen. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass ich dem irgendwann einige Leute auch mal wieder angehen werden. Ihr wisst, was ich meine.
Wie hieß der Film nochmal?
Die Farbe aus dem All.
Ah, okay.
Genau. Habe ich auch schön als Mediabook hier stehen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, der Film. Wie gesagt, H.P. Lovecraft ist mittlerweile, glaube ich, Public Domain. Das heißt, ich kann mir schon vorstellen, dass jetzt in der nächsten Zeit durchaus sich viele Leute dem annehmen werden. Das wollte ich sagen. Geil. Dem annehmen werden. Okay.
Vielleicht kommt was Gutes bei rum.
Ich hoffe. Bisher war ja noch nicht der Knaller dabei, ne? Leider. Das aber stimmt. Das kann sich hoffentlich noch ändern.
Alina schreibt, und das habe ich sehr gefühlt, das Franchise oder, und da bin ich jetzt, die Wahrheit übers Lügen. Eine Kurzgeschichte von Benedict Wells. Ein frustrierter Ex-Biograf, der von George Lucas unsanft entlassen wurde, reist versehentlich in die Vergangenheit und stiehlt Lucas die Idee für Star Wars. Einerseits informativ, da Star Wars durch viele Zufälle entstand, parallel witzig, da eben die Fehler der Sequels so nie passieren und da viel aufs Korn genommen werden kann. Und natürlich Lucas dabei sicher ist, dass es ja doch seine Idee ist. Ich hatte die Kurzgeschichte auch gelesen, aus einem Sammelband. Ich glaube, der Sammelband hat auch die Wahrheit über das Lügen. Fand ich auch sehr, sehr cool. Also, wenn sowas gehen würde, würde ich sehr, sehr gerne sehen. War echt cool, weil der Typ sitzt dann am Ende seines Lebens so da und schreibt beschreibt das so seinem Biografen oder irgendeinem Journalisten oder so, dass er meinte so, ja gut, ich bin dann in der Zeit zurückgereist und ich hatte dann ja nur 3 Jahre, bis Star Wars dann erscheint. Und dann musste ich mich natürlich darum kümmern, dass das schnellstmöglich passiert. Nicht, dass Lucas zuerst kommt und so. Schon ein sehr, sehr cooles Setting.
Aber ich kann mir schon vorstellen, dass George Lucas alles dagegen tut, dass es nicht passiert.
Ja, außer du überzeugst ihn halt wirklich.
Ja, aber ich weiß, also man muss halt einfach auch sagen, der hat halt für Star Wars halt auch diverse Dinge geklaut.
Ja,
ne?
Das stimmt.
Also so aus den Valerian-Comics oder der Film heißt Valerian, ich weiß nicht, ob die Comics genauso hießen, aber da wurde ja schon sich viel bedient, ne, bei Dune, ich glaube, Dune war auch damals ein Roman oder ich weiß nicht, ich will jetzt kein Scheiße erzählen, aber man hat halt diverse Dinge, wo man sagt, okay, die kommen jetzt vielleicht nicht unbedingt direkt aus der Feder von George Lucas, aber naja, wie auch immer, deswegen könnte ich mir vorstellen, dass der vielleicht ein bisschen schwierig wird. Ghetto-Forelle, nicer Name, schreibt, ich würde mich sehr über eine Verfilmung von Bioshock freuen. Und das wäre auch tatsächlich eine Sache gewesen, die ich hier geäußert hätte, weil Bioshock einfach heftig geil ist. Um es Hollywood einfach zu machen, vielleicht erstmal von Teil 3, dann braucht man die Unterwasserstadt nicht. Von der ersten Staffel das machen wir gleich. Bioshock ist krass. Hast du Bioshock gespielt?
Nur mal angespielt. Leider sonst nicht.
Bioshock, eigentlich alle drei, also Infinite meinte er jetzt, das spielt ja in dieser Himmelstadt, ne, das ist ja eher, ne, da konntest dich ja mit so einem Haken über so ein Schienensystem bewegen und durch die Gegend fliegen und so, auch sehr stark. Und Bioshock 1 und 2 spielt ja in einer Unterwasserstadt, die in den 50er Jahren gebaut wurde und dann halt durch diverse Dinge, die man dann halt während des Spiels herausfindet, untergegangen ist. Also nicht wortwörtlich unter Wasser, also klar ist halt auch diverse Dinge überschwemmt, aber die ganze Story, die dahinter steckt, warum da jetzt keiner mehr lebt und die Leute, die da noch leben, komplett wahnsinnig geworden sind. Unfassbar geil geschrieben, ich lieb's wirklich. Also wollte sich Guillermo del Toro ja mal annehmen der Sache. Da wurde das ja groß angekündigt, Guillermo del Toro macht einen Bioshock-Film. Ist dann gekippt worden leider, den hätte ich unfassbar gerne gesehen. Aber ja, das auf jeden Fall unterschreibe ich dir so.
Ja.
Das 10 von 10.
Stell ich mir auch geil vor. Ich habe den Kommentar jetzt verloren. Ich hatte doch da.
Hier. Geh noch mal zurück, 10 Schritte.
Blix. Nee, Also irgendwie Blacked Fire oder so, aber das ist alles, keine Ahnung. Also ich hoffe seit Jahren auf eine Verfilmung von Erebos von Ursula Poznanski. War ja eigentlich geplant, aber passierte ewig nicht. Überhaupt sollen alle ihre Bücher einen Film bekommen. Und ich hatte Erebos damals auch gelesen. Das kennst du wahrscheinlich.
Das Buch habe ich auch geschenkt gekriegt, aber nie gelesen. Ist das gut?
Oh, ich glaube, es ist mehr so ein Jugendbuch. Ich weiß nicht, wenn du es jetzt lesen würdest, dann wird es sich wahrscheinlich nicht mehr so ganz catchen. Ich fand es damals aber richtig geil. Da geht es darum, dass irgendwie an so einer Schule so ein Spiel auftaucht, was dann alle plötzlich spielen und so, keiner redet darüber. Und ich glaube, dann musst du auch plötzlich so Quests im echten Leben erfüllen. Ne, also dann sagt dir der Charakter so, ja, damit du weiterkommst, mach draußen das und das. Und ja, jeder macht nur immer so ein bisschen und fragt sich, was soll das alles, wo führt das hin? Und plötzlich wird's dann auch komisch, was man machen soll und so.
Stark.
Also fand ich damals, als ich es gelesen habe, wie alt war ich da so? 15 vielleicht? Fand ich richtig cool. Und habe ich mir damals schon gedacht, so, boah, das müsste es eigentlich als Film geben. Und dann, da denke ich mir nämlich immer, jedes Mal, wenn ich so jeden beschissenen Film auf Netflix sehe oder so, es gibt doch gute Inhalte. Geh in die Buchhandlung, nimm dir so ein Buch, kauf einfach die Rechte, die sind bestimmt auch nicht so teuer, und dann mach einen Film draus. Und das Drehbuch ist geil.
Ja, also es klingt auch nach einer super geilen Story. Auch also fast schon Franchise-verdächtig, muss man einfach sagen. Ist das eine Deutsche, die es geschrieben hat?
Warte, jetzt guck ich mal. Ja, tatsächlich.
Tatsächlich, ja, vielleicht.
Beziehungsweise ja. Österreicherin, manche legen da viel Wert drauf.
Ja, dann lass uns das doch einfach machen. Dann machen wir das einfach. Fahren wir nach Österreich, überreden die Frau und kaufen ihr die Rechte ab und dann drehen wir einen coolen Film. Weil also solche Filme mag ich eh total gerne, aber leider die Filme, die es gibt, die sind meistens nicht so geil. Ja. So, du hast halt, wie hieß der Film nochmal mit dem Dave Franco?
The Circle meinst du nicht, ne?
Nee, ich meine Nerf. Der ist allgemein nicht so gut bewertet. Ich mochte den total gerne. Das ist so mit so einer Handy-App.
Ja, stimmt, den habe ich auch gesehen. Ja, genau.
Den mochte ich total gerne. Also der war richtig cool besetzt und richtig cool umgesetzt. Und da ist ja auch so diese Idee mit dabei. Deswegen, also ja, wenn man das gut macht, dann kann man da bestimmt was Gutes draus rausholen, würde ich sagen.
Ja. Ich kann mal ganz kurz sagen, was ich mir nämlich gerne immer gewünscht hätte.
Ja, mach mal.
Und zwar sind das drei Bücher, die eine Trilogie sind. Also bietet sich schon mal an als Film. Hier steht Action-Jugendbuch ab 12. Ich glaube, ich habe die auch mit 13 oder so gelesen. Das erste Buch heißt Snake Root, das zweite heißt Aztec Code und das dritte heißt Bloodline. Geht um eine Gruppe Jugendlicher, die alle irgendwie andere Fähigkeiten haben. Und der Hauptcharakter, ich glaube, der kann gut programmieren oder so, ist da besonders gut drin. Und die werden rekrutiert von einem sehr, sehr reichen Typen und werden dann auf so eine Mission geschickt, irgendwie so ein Rätsel oder sowas zu lösen oder so. Und dann wird es sehr gefährlich auch teilweise natürlich. Und das übergeordnete Thema ist, glaube ich, dass der sehr reiche Typ versucht, lange oder ewig zu leben oder so. Und dann immer schaut, okay, wie kann man das erreichen? Wo sind Hinweise? Wer hat das vielleicht mal geschafft? Und die Leute darauf so ansetzt. Die dann aber merken so, okay, irgendwie läuft alles auch nicht so ganz richtig hier. Auf welcher Seite steht man dann manchmal? Fand ich damals als Buch auch richtig cool. Und ich glaube, wenn man das gut umsetzt, mit guten Schauspielern und einem guten Production Value, könnte das auch als Trilogie richtig gut funktionieren.
Ja, stark. Dann also das ist eine Story, die sich auch über alle drei Teile dann erstreckt, oder was?
Ja, genau. Also es könnte so ein bisschen so in die Richtung Tribute von Panem vielleicht in dem Genre so ein bisschen sich abspielen, weißt du, für die Zielgruppe.
Ja, cool. Ja, wie gesagt, also in der Buchhandlung, da schlummert noch einiges, glaube ich, was man so geil verfilmen kann.
Ja, und ich denke mir auch, es ist ja da. Also frag vielleicht die Leute, die einfach mehr normale Bücher lesen, und dann hast du da einen Stoff schauen. Da brauchst du keine großen Autoren ansetzen, weil es gibt ja Autoren, die das sowieso schreiben. Und dann gibst du denen ein bisschen Kohle für die Verfilmung, fertig.
Ja, also viele schreiben jetzt hier auch, zum Beispiel Leon schreibt, eine vernünftige Serie oder ein Film von Eragon. Das habe ich halt auch so oft jetzt gelesen. Ich habe Eragon als Kind gesehen, ich habe das Buch leider nie gelesen. Ich fand den Film jetzt okay, also selbst als Kind nur mittelmäßig, muss man einfach sagen. Verstehe ich absolut, dass man sich da mehr wünscht, weil ich denke, das Universum hat auch sehr viel dazu zu bieten, was da erschaffen wurde. Frage ich mich auch, warum da sich keiner angenommen hat. Wahrscheinlich, weil kein Studio es finanzieren will, weil der erste Film, glaube ich, gefloppt ist oder so.
Ja.
Ich glaube, endet der nicht sogar mit einem Cliffhanger, der Film?
Ich habe den damals gar nicht gesehen, mehr. Da war ich nicht drin in dem Universum. Ja. Ich kann einmal ganz kurz einschieben. Es hat jetzt nicht unbedingt mit der Kategorie zu tun, aber Felix hat geschrieben, nur bei mir so oder gibt es schwere Tonprobleme in der Folge? Bei mir wurden mehrere Sätze auch doppelt abgespielt. Wir haben uns auch darüber ausgetauscht. Marcel hat das Problem nicht auch und zwei, drei andere in den Kommentaren auch. Wir wissen nicht ganz, woran es ganz... Oh Gott, ey, heute, ich bin echt Matsche mittlerweile.
Du wusstest nicht, woran es liegt.
Genau, nicht ganz, woran es lag. In der Originalaufnahme waren diese Probleme nicht und ich hatte die auch nicht bei mir über Spotify. Ja, total, du aber schon.
Das war total weird. Ja, ich habe das auch tagelang verfolgt und geguckt, also... interessanterweise war es bei mir sogar noch ein anderer Fehler als der, der hier jetzt beschrieben wurde in den Kommentaren. Also ich weiß nicht, was da passiert ist, ob das unser Hoster ist oder so, aber falls ihr solche Probleme habt, dann schreibt uns auch sehr gerne, ja. Also das war die richtige Entscheidung, hier einmal unter die Kommentare zu schreiben, ey, ich habe totale Tonprobleme und wenn ihr dann Autotonprobleme habt und den Kommentar liest, dann kommentiert auch gerne unter dem Kommentar, weil dann haben wir ein gewisses Feedback, dass da irgendwas faul ist, ne, weil jetzt, wir hatten jetzt eine 50-50, bei Timon war alles gut, bei mir hat's nicht funktioniert und dann kann das natürlich auch nur an mir liegen. Wenn wir natürlich mehr Leute haben, bei denen das so ist, dann meldet euch sehr gerne, ne? Ja. Das stimmt schon.
Oh, ich habe jetzt hier X Kairos HD schreibt, die Minions zwischen den Jahren 39 und 45. Ja, was war denn da?
Ich weiß nicht. Das ist immer so, ich weiß gar nicht, warum es da so wenig Filme über die Zeit gibt.
Ja, verstehe auch nicht. Wobei, es gibt viele
Kriegsfilme.
Ja. Aber was ich auch mir schon mal gedacht hatte, was ich auch fühle, Claudia hat geschrieben, Marie Curie, das Biopic. Von mir aus auch gespielt von Benedict Cumberbatch. Hauptsache, wir lernen
muss.
Genau, Hauptsache, wir lernen mehr über Frauen der Vergangenheit. Hidden Figures war ein Film, auf dessen Level ich mir mehr wünsche.
Ja, Mann, Hidden Figures war richtig gut. Der war richtig fantastisch. Ja. Der hat auch einen Oscar gewonnen oder mehrere Oscars. Den mochte ich auch sehr, sehr gerne. Ging dann. Kennst du den Film?
Ich habe den auch gesehen, ja.
Ja, also über die Frauen in der Raumfahrt, die quasi die unbesungenen Heldinnen, die da im Prinzip dann endlich mal zu Wort kommen konnten in dem Film. Aber ja, Marie Curie ist aber,
gerne.
Da bin ich fest von überzeugt, das wird irgendwann kommen.
Aber
gab
es bestimmt schon mal als Film, oder?
Ja, aber wahrscheinlich nur so Fernsehproduktion
Marie
oder so ein Scheiß.
Curie?
Ja, kann ich mir vorstellen.
Curie, The Courage of Knowledge von 2016. 5,6, okay. Ach du Scheiße.
Ja, wahrscheinlich Fernsehproduktion.
Kann sein.
Ja, BBC macht Marie Curie als Weihnachtsfilm oder so, keine Ahnung.
Ich meine, Marie Curie war der erste Mensch, der oder die zwei Nobelpreise gewonnen hat, in zwei unterschiedlichen Kategorien sogar. Das könnte man schon mal prämieren mit einem Film.
Schon. Wann hat die gelebt eigentlich?
Boah, das war so Anfang 20. Jahrhundert, oder?
Warte, die hat die Radioaktivität erfunden oder entdeckt, ne?
Also
nicht erfunden,
18,
nicht erfunden.
1867 geboren und 1934 gestorben.
Und die hat die Radioaktivität entdeckt, ne?
Ja, genau, dieses, dass Atome strahlen und sowas, radioaktiver Zerfall und sowas.
Ich hatte gerade kurz überlegt, warum ist die bei Oppenheimer nicht vorgekommen, aber macht ja gar keinen Sinn, wenn die da schon...
Ja, ja, genau.
Ist er schon gestorben, wahrscheinlich. Ist er nicht sogar an Strahlung gestorben oder so?
Es kann gut sein.
Ja. Egal, wir warten auf das Biopic, dann finden wir es alle raus. Ganz, ganz interessantes Biopic, was ich auch gerne sehen würde, schreibt Pick Rure DC. Keine Ahnung. Ein Biopic über Jörg Pilawa. Und da muss ich sagen, erst habe ich auch so gedacht, so haha. So, haha, witzig, aber denk mal drüber nach. Stell dir mal vor, so richtig übertrieben produziertes Biopic über jemanden wie Jörg Pilawa, wo dann so eine richtig derbe, die diepe und gut produzierte Szene kommt, wie er in der Gutfried-Werbung auftritt.
Oh, shit. Aber, also, wenn's Bohemian Rhapsody gab, gäb's da nicht irgendwann auch Dieter die Biografie?
Dieter, es gibt doch schon Dieter, der Film.
Ja, das war ja mit Dieter Bohlen quasi so Promo für ihn. Aber so in 50 Jahren, wenn er tot ist und so, dass dann irgendwer sagt, komm, ich mach hier mal so, wie es wirklich war, wie sie sich zerstritten haben mit Modern Talking. Und,
oh Gott. Ne, also kannst du damit rechnen, jetzt wo Dieter Bohlen mit RTL wieder cool ist, sobald Dieter Bohlen den Löffel abgibt, wird RTL erstmal eine Woche lang nur Dieter Bohlen Specials bringen.
Die Bohlen Week.
Über sein Leben. Ja, die Bohlen Week oder irgendwie sowas und ja, irgendwie, keine Ahnung. Dann doch lieber ein Biopic über Jörg Pilawa, wenn ich ehrlich bin.
Aber hier, Hamad schreibt, und mal eine richtige Verfilmung von Percy Jackson und Helden des Olymps. Percy Jackson hatte ich damals auch gesehen, habe ich mir auch mal gewünscht, dass der Film kommt. Der Film hat mich jetzt leider auch nicht so umgehauen, der sah jetzt auch nur so mittelmäßig aus. Das wäre schon geil.
Ja, Mann. Ich
Bitte in gut.
Hab den Film, glaube ich, nicht gesehen, weil auch alle gesagt haben, der ist doof. Deswegen kann ich das, aber das war das mit den griechischen Göttern oder sowas.
Genau, ne? Also die Kinder quasi der Götter, die so, ja, Poseidon war auf der Erde und hat irgendeinen Menschen geschwängert und dann kam halt Timothy raus und Timothy ist jetzt leider irgendwie auch ein Halbgott deswegen und dann kommen die alle in so ein Camp und ja.
Stimmt, da habe ich einen Trailer gesehen. Oh ja.
Aber
ja,
ich habe gerade gesehen, es kommt dieses Jahr wohl noch eine Serie raus auf Disney Plus, Percy Jackson and the Olympians.
Echt?
Sieht wohl so aus.
Stimmt, du hast recht. Warte mal, jetzt wo du es sagst.
Ja.
Ja, vielleicht ist es ja das schon. Vielleicht ist das ja gut produziert, wer weiß. Kann man noch nicht sagen, aber.
Schauen wir mal. Schauen
bin ich mal gespannt. Jetzt gerade während der Writer Strikes ist natürlich mutig, sowas rauszubringen.
Ah, warte mal. Lin-Manuel Miranda hängt da irgendwie wohl drin, sehe ich gerade.
Okay.
Vielleicht.
Ich drück euch die Daumen. Ja. Also ich habe noch keine Meinung dazu. Fände natürlich schön, mal wieder was Schönes, Gutes zu sehen. Ne?
Bei sowas hängt es aber auch viel vom CGI ab. Also wenn dann irgendwie Poseidon kämpft und es sieht einfach aus wie Scheiße, dann bringt das alles nichts.
Ja, schon. Ja. Gerade bei einer Serie gefährlich, ne?
Das
Budget
stimmt.
Dann gespart wird.
True.
Naja. Gut, dann würde ich sagen, der Zeit ist halb. Ich habe super viel geschrieben. Also falls ihr euch für das Thema interessiert, ihr tobt euch unter den Kommentaren unter Folge 74 aus, unter dem Post von Folge 74 auf Instagram 42 Podcast. Könnt ihr gerne mal reingucken. Und wenn er sagt, okay, ich möchte jetzt auch, ich habe vielleicht nicht mitgemacht beim letzten Mal oder vielleicht natürlich doch und ich möchte diese Woche mal mitmachen, könnt ihr das selbstverständlich auch tun. Denn der dieswöchige 42er der Woche ist: Welchen Film habt ihr am häufigsten im Kino angeschaut? Also wo seid ihr wirklich mehr als einmal in den Film nochmal reingegangen, weil ihr euch den, also der hat euch so gepackt oder vielleicht auch nicht, vielleicht wolltet ihr das nochmal sehen, weil es so scheiße war, weiß ich ja nicht, könnt ihr ja alles schreiben und da sind wir sehr gespannt, was ihr da so an Sachen mitbringt.
Yes,
ja.
Dann sind wir jetzt mittlerweile angekommen bei unserem Platz auf der besten Liste. Heute überziehen wir wieder.
Ich weiß auch nicht, diese Netflix-Thematik hat uns, glaube ich, komplett aus dem Konzept gerissen vorhin. Ne?
Komm, wir machen das schnell. Also, Platz Nummer 92. Bam. Star Wars Episode 6. Die Rückkehr der Jedi-Ritter aus dem Jahr 1983 von Richard Markant.
Es ist so, du hast so richtig so, ja, komm, jetzt machen wir doch hier Scheiß auf. Ich mache jetzt aber richtig. 92nd place. Star Wars, Return of the Jedi, from the year 1983. And the director is Richard Marquand.
Bei mir steht aber Originaltitel Star Wars Episode 6, Return of the
Jedi. Ja, ist aber gar nicht der Originaltitel.
Aber steht hier doch.
Ja, der hieß doch damals nicht Episode 6, da gab es doch nur drei Star Wars Filme.
Ja.
Das Originaltitel, auch ein Schmaltitel,
sag ich. Völlig durcheinander. So, warte mal, warum heißt der jetzt 6? Es gibt doch erst 2, ich verstehe gar nichts.
Ja, das wäre richtig witzig gewesen, wenn einfach Star Wars Episode 4 der erste Film gewesen wäre. So, wo sind die anderen drei Teile?
Ja,
die kommen in 20 Jahren kommen die.
Aber in schlechter.
Problem. Aber in schlecht. Da braucht ihr euch auch nicht drauf freuen. Die kommen, aber die werden kacke. Das ist egal. Ja, noch ein Star Wars Film. Ich glaube, die anderen beiden hatten wir auch schon, also Teil 4 und Teil 5, ne? Warte, ich guck mal gerade. Star Wars Episode 5 ist auf Platz 15 und Star Wars Episode 4 ist auf Platz 29 und jetzt ganz weit unten auf Platz 92 haben wir den vierten Star Wars Teil.
Jetzt haben wir auch
alles. Tatsächlich aber auch die Reihenfolge, die ich eingehalten hätte, wenn wir jetzt mal einfach so von der Platzierung sprechen. Also Teil 5 auf jeden Fall bester Film. Ich hätte jetzt Teil 4 und Teil 6 nicht unbedingt als besten Star Wars Teile, die danach kämen, genommen, theoretisch. Aber was möchtest du denn da dazu sagen? Ich war mir jetzt gar nicht mehr sicher, hattest du die Trilogie, die erste, jetzt komplett schon gesehen gehabt oder hast du damit jetzt den letzten auch gesehen?
Nee, ich hatte die schon komplett gesehen gehabt. Ich wollte das ja mal nachgeholt hatten, nachdem das ja doch geschichtlich relevant ist. Wir hatten ja damals schon gesagt, da kann man sich jetzt nur wiederholen, man muss dabei gewesen sein. Also ich glaube, wenn man nicht mit Star Wars aufgewachsen ist, dann ist es schwer, da reinzukommen, zumindest für mich. Ich kenne viele, die haben das so Anfang ihrer Kindheit geguckt, ne, und sind dann damit weiter groß geworden, dann auch mit den neuen Filmen, aber die sind halt richtig into Star Wars. Ich bin da nie reingekommen, ich bin auch jetzt durch die Filme nicht wirklich reingekommen. Ich tue mich immer ein bisschen schwer, weil die halt so abgekultet werden und ich das jetzt nicht so sehr, weil die von der Story ja jetzt nicht unbedingt so krass sind. Also, Teil 6, ah, es gibt noch einen Todesstern, ist jetzt für mich auch...
Ja, lest noch mal ganz kurz den Beschreibungstext noch vorne, weil dann haben wir das auch noch mal direkt abgehakt.
Genau, nachdem Han Solo aus dem Palast von Jabba the Hutten gerettet
wurde... Jabba dem Hutten.
Ja, versuchen die Rebellen, den zweiten Todesstern zu zerstören, während Luke darum kämpft, dass Vader von der dunklen Seite der Macht zurückkehrt.
Yes.
Ja, also es gibt
auch super kreativ, dass dann in Episode 7 dann der dritte Todesstern kommt.
Also im Gegensatz zu Team Rocket, die es ständig auf eine andere Weise probiert haben, wo ich mir dachte, mach doch einfach Bugfixing und probier's genauso nochmal. Mache dies einfach immer und immer wieder auf die gleiche Methode. Einmal Todesstern, nein, Todesstern, nein.
Ja, aber die haben schon, also sie haben diesmal auf jeden Fall überlegt, vielleicht sollen wir diesmal ein Schutzschild machen, damit die nie einfach hier reinfliegen können und uns zerstören können. Aber also Episode 6, also um das mal einmal noch mal kurz eindeutig zu sagen, du hattest in den Ende der 70er, Anfang der 80er diese Star Wars Trilogie, die komplett durch die Decke gegangen ist. Mhm. Und mit Episode 6 wurde diese Trilogie abgeschlossen. Das muss man sich immer wieder vor Augen führen, weil wir natürlich heute deutlich mehr Star Wars haben, als die damals hatten. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin immer noch der Meinung, es ist kein würdiger Abschluss für die Reihe gewesen. Also,
ja,
das ist sehr ungewöhnlich, finde ich, dass in so einer Trilogie der mittlere Film der beste ist.
Komisch, ne?
Das ist halt so, bei Herr der Ringe war zum Beispiel aus meiner Sicht der mittlere Film der schlechteste der drei Teile. Auch bei Harry Potter hattest du einen starken Anfang, starkes Ende. Der mittlere war auch natürlich, die sind natürlich auch alle okay, die Filme, so ist es ja nicht. Aber dass du hier wirklich so einen qualitativen Unterschied hast, ne? Mit dem ersten Teil hast du einen Aufbau, der zweite Teil knallt richtig rein und dann hast du im dritten Teil so ein, ja gut. okay, war nett, so.
Ja,
finde ich persönlich.
Müsste jetzt noch mal gucken. Warte mal hier. Der kam 83 raus, der andere kam 80 raus und 77. Okay, ja gut. War immer 3 Jahre Abstand dazwischen.
Genau.
Und die waren ja auch so geplant. Also am Ende von Teil 2 hattest du ja dieses offene Ende mit Han Solo. Also das war ja schon jetzt nicht, dass sie gemerkt haben, oh, okay, der hat jetzt so viel eingespielt, dann machen wir noch einen dritten. Sondern es war ja von Anfang an so umgesetzt worden. Aber
wobei ich von Anfang an nicht sagen würde, ich weiß gar nicht mehr, wie der erste Teil endet. Weil ich muss ehrlich sagen, was ich für ein Feeling hatte, als ich den Film jetzt nochmal geguckt habe, ich habe den schon ewig nicht mehr gesehen gehabt, ich habe ihn jetzt nochmal geguckt, aufgrund der Thematik, die bei der letzten Trilogie, die jetzt rauskam, da war, dass die Schauspieler nachher zugegeben haben, dass die am Anfang der Trilogie noch nicht wussten, wie die Trilogie endet.
Ach so, ja.
Hab ich gerade jetzt auch irgendwie so das Gefühl, war es damals genauso, weil ernsthaft nochmal ein Todesstern, nochmal dieselbe Thematik. Ja. Ich meine, da waren natürlich schon coole Ideen in dem Teil, ne? Also ich habe dem jetzt nur 7 gegeben, nur mal, um das mal einmal einzugrenzen.
Ja.
Du hattest natürlich geile Sachen mit Jabba, der hat am Anfang, ne? Und diesem Sandwurm, der da aus dem Boden oder wie auch immer der hieß am Ende. Sehr coole Szene gehabt. Du hattest halt diese ganze Geschichte auf Endor mit den kleinen Teddys, ne? Die
Ewoks, oder?
die Ewoks.
Ah, ich finde die auch drollig. Die sind richtig süß.
Diese drollig, aber das nimmt dem Film so ein bisschen die Ernsthaftigkeit auch gefühlt.
Ja, generell, also beim Charakterdesign finde ich es auch schwierig. Manche finde ich richtig cool und manche finde ich ganz albern. Sehen irgendwie sehr komisch aus und das, ja, finde ich immer schwierig, da so einen Mittelweg zu finden, dass alles
richtig,
cool aussieht.
Richtig. Aber andersrum gesehen muss ich sagen, dass sich die Originaltrilogie immer noch nach dem was die anderen Teile so ein bisschen verloren haben, gerade in der zweiten Trilogie, gerade in der neuen Trilogie und vielleicht auch sogar ein Stück weit in der Serie, ist für mich dieser Märchenaspekt. Das muss ich sagen, haben die ersten drei Teile so schön gemacht, dass der Film eigentlich offensichtlich als Weltallmärchen geplant war, eher für die junge oder jüngere Generation. Und jetzt produzierst du halt natürlich für die damals jung waren und jetzt einen übelst kranken Anspruch haben und richtig heftigen Scheiß sehen wollen. Und das im Vergleich ist ja wie Tag und Nacht. Und das fehlt mir so ein bisschen bei den aktuellen Star Wars Sachen, dass so dieses Magische ist so irgendwie verflogen, habe ich das Gefühl, muss ich ehrlich gestehen.
Ja gut, also ich glaube gerade bei den Neunten war es so ein bisschen verflogen, weil es ja auch sehr viel CGI war und da war es noch nicht so gut.
Naja.
Also dieses Märchenhafte kommt ja auch gerade, glaube ich, durch die Kostüme, dass du halt so, ja, wie so Puppen in so einem Fantasy-Park, wo du dann rumläufst und dann sind da so Animatronics und so. Das macht ja so ein bisschen das Zauberhafte. Finde ich schwierig, dass die jetzt alle älter geworden sind und du natürlich einen ganz anderen Anspruch hast, der jetzt erfüllt werden muss.
Absolut, ja.
Was ich ganz komisch fand, was gar nicht gepasst hat für mich, war, dass Lea so ein ganz, ganz knappes Outfit irgendwie hatte. Ich weiß nicht, was das sollte, warum man das da reinbringen musste, aber es gibt so einen ganz komischen Vibe irgendwie, so einen Creep-Vibe. Mhm.
Ja, irgendwie schon, ne? Ich meine, das ist irgendwo auch jetzt Kult geworden, irgendwie so der feuchte Traum aller Nerds geworden.
Ja, aber es wirkte aber so ein bisschen so, ja, es wäre geil, wenn man die mal ein bisschen nackt sehen würde. Ja, machen wir das mal.
Ja, richtig geil, die Alte. Aber die Teddys, die müssen da hinten auch noch rein, ne? Also wir dürfen die Teddys, die lustigen kleinen Menschen mit den Teddy-Kostümen dürfen wir auch nicht vergessen.
Für die Kids, denk an das Merchandise. So.
Ja, genau. Also, ja, ich, es ist sehr, sehr merkwürdiger Film an vielen Stellen, finde ich, wenn man jetzt sich die ersten beiden Teile anguckt.
Es ist ja der Teil, wo geleakt wird, dass Luke und Leia Geschwister sind.
Ja, ja.
Und es gibt ja diese Kussszene im Star Wars-Kontext, ja. Was ja auch mega weird ist. Also irgendwie.
Ich bin mir auch immer noch nicht sicher, ob das wirklich geplant war, dass die Geschwister sind, oder?
Ich glaube, das war halt nicht von Anfang an geplant, oder?
Also es könnte halt auch voller Geniestreich sein, dass man sagt, okay, der Kuss, der führt halt auf alles zurück, weil beide sich komisch gefühlt haben vielleicht dabei. Und die deswegen, also Leia meint ja auch in dem Film, ich hab's irgendwie immer gewusst, dass wir Geschwister sind und so eine Geschichten. Könnte man natürlich immer auf diesen Kuss zurückführen, aber trotzdem weird, dass sich da in Star Wars einfach die Geschwister schön abknutschen gegenseitig, ne?
Ja,
ja, es ist alles in allem, muss ich aber trotzdem sagen, ich mochte immer schon total den Reveal von Darth Vader am Ende.
Ja.
Und dass er halt, und das muss man einfach sagen, muss man auch einfach schaffen, du baust über drei Filme einen Antagonisten auf, der bedrohlicher ist als niemand anderes, also der das Universum gefühlt zerstören kann mit dem Schnippen.
Wobei ich komisch finde, dass das halt nicht der oberste Chef ist. Also der,
ja, ja, ja.
Der dient ja auch nur dem Imperator, der ja eigentlich der Boss ist. Und das finde ich irgendwie ein bisschen komisch. Weil als Kind, ohne dass ich es gesehen hatte, dachte ich immer, ja, Darth Vader ist halt der Chef. So, aber ist er ja gar nicht.
Hat er aber trotzdem bewiesen, dass er der Chef ist in dem Film, muss man einfach sagen.
Stimmt,
ne?
Ja.
Das, ohne jetzt zu spoilern, wer jetzt den Film wirklich noch nicht gesehen hat oder so, aber es ist, ich mag den Reveal total und dass er halt am Ende dann doch in seinem letzten Atemzügen im Prinzip dann zur guten Seite dann wechselt. So, ist halt ein schönes Ende und das macht halt dieses Märchen aus. Es macht halt vielleicht viel Sinn oder ist vielleicht nicht der Plot-Twist, den man erwartet, aber das ist halt so märchenmäßig.
Es ist halt echt so ein bisschen so ein Vibe, ne? Also wie so,
ja,
wie so ein Märchen, was so an Weihnachten jedes Mal laufen könnte, nur halt, dass es irgendwie mit Laserwummen und Raumschiffen ist.
Genau. Und jetzt gerade, ich habe ja die IMDb-Seite hier offen und wenn man dann jetzt so Kylo Ren, der auf einem heftigen so einem Schiff steht, wo so ein Sturm und dann ist natürlich geil, gar keine Frage. Ne? Ich hab die neuen Star Wars-Filme auch sehr gerne geguckt, auch wenn der letzte Teil wirklich storymäßig, oh mein Gott, also wirklich, da hast du an allen Ecken gemerkt, okay, das haben die sich kurz bevor, ja, wir drehen morgen Star Wars, ich habe mir jetzt nochmal eben schnell eine Geschichte ausgedacht, so nach dem Motto. Deswegen hoffe ich, dass, wenn sie jetzt weitermachen mit weiteren Filmen, dass es durchdachter wird als der Scheiß, den sie da jetzt auf die Beine gestellt haben.
Ich glaube, man darf aber Star Wars auch nicht alles zerdenken und ich glaube, das ist ein großes Problem, dass diese Fanbase so into ist, dass die alles zerpflücken. Und natürlich hast du dann ganz viele Logiklücken oder so, da wo du denkst, was ist da denn los gewesen oder so.
Absolut.
Und ich glaube, das ist auch immer eine Bürde, ein so gebundenes Fantum zu haben, dass natürlich alles mit Argusaugen beobachtet wird, was da jetzt weiterhin rauskommt.
Richtig.
Und nicht mehr so locker wie so ein Märchen einfach gemacht werden kann.
Und das hast du halt, also du hast jetzt zum Beispiel Jon Favreau, der auch nicht nur in Iron Man mitspielt, sondern auch der Regisseur war von Iron Man oder Iron Man produziert hat. Und der hat ja Mandalorian gemacht, ne, die Serie. Und ich muss sagen, vom Production Value her, wie das gemacht ist, dieses Handgemachte, dass du halt auch nicht nur CGI hast, sondern auch wirklich mal echte Kulissen und so eine Geschichten. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, und das war so der Punkt, das war das Letzte, was ich gesehen hatte von Star Wars aktuell, die Serie hat mich leider verloren, nicht weil es nicht geil war, sondern weil, ich weiß auch nicht, ich bin irgendwie raus bei Star Wars, weil mir genau dieses Zauberhafte, ne, wie ich gerade sagte, einfach gefehlt hat, diese Märchen-Thematik, dieses ich verliere mich in diesem Universum. Es ist halt nur noch ernst. Es ist nur noch ernst mit ein paar Gags zwischendurch. Und das finde ich so, so, so schade.
Ja,
weil ich möchte auch gerne einfach mich wieder wie ein Kind fühlen, wenn ich sowas gucke, weißt du?
Ja, und gerade so
am Ende reden wir über
Ja, sorry, ich wollte dich nie unterbrechen.
Und am Ende fühle ich mich halt wieder wie ein Kind, wenn zwei Typen sich mit einem Laserschwert gegenseitig umboxen. aber dann muss halt auch ein bisschen verschiedene Kulturen mit reinbringen und ach, ich weiß nicht, also da, dieses Rezeptur von der ersten Trilogie, die ist einfach weg. Die ist einfach verschwunden und das finde ich sehr, sehr schade.
Ich glaube, du hast ja auch deshalb immer noch Kinder, die sich einfach mit Laserschwertern boxen wollen, weil das eben so geil ist. Ja,
natürlich.
Ist. Und du hast ja auch mit Han Solo so Charaktere, die sich ja selber auch gar nicht ernst nehmen irgendwie.
Ja,
aber die,
ja.
Die da so einen gewissen Vibe reinbringen, der genau dazu zu diesem Märchenhaften passt.
Genau.
Ich muss auch sagen, bei Mandalorian stimme ich dir zu. Ich fand, das sah auch cool aus und so. Da war ich aber irgendwann auch komplett raus, weil ich fand es vor allen Dingen von der Story einfach langweilig. Ich habe das Gefühl gehabt, das, was ich gesehen habe, ich glaube, die erste Staffel habe ich nicht zu Ende geguckt, war immer das Gleiche. Also irgendwie fahren die wohin und dann ist Stress und dann fahren sie weiter und dann macht Baby oder irgendwas Witziges.
Und das ist super, super schade, weil es so viel Potenzial hatte und ich weiß, es gefällt super vielen sehr gut, weil es sich endlich mal wieder nach Star Wars anfühlt. Es fühlt sich aber hauptsächlich nur nach Star Wars an, weil es wieder weg von CGI ist, ne? Wenn du jetzt über Laser, da können wir auch nochmal drüber reden, in Episode 6 sind wir wieder aufgefallen. Zum Release der ersten Trilogie hat George Lucas ja digitale Änderungen, ne? Was ich damals erzählt hatte mit E.T., mit den die Waffen durch Funkgeräte ersetzen, hat ja George Lucas auch gemacht. Und du hast super viele, und das ist halt auch die Version, die auf Disney Plus gerade ist, super viele unnötige CGI-Erweiterungen in dem Film, die einfach das ganze Bild nur noch kaputt machen, aus meiner Sicht.
Ja.
Und genau das beschreibt ganz gut, wohin sich die Reihe entwickelt hat. Und Ich rechne den hoch an, dass in Episode 8 Yoda als Puppe wiedergekommen ist. Dass das halt so dieses, ne, dass sie die Puppe einfach wieder rausgeholt haben und nicht Yoda animiert haben wie in der ersten Trilogie. Weil genau das ist das. Man will das sehen. Und wenn dann noch eine geile Story dabei kommt, mal sehen, wo sich die Reihe noch hinentwickelt. Aber so ein bisschen verloren haben sie mich leider jetzt tatsächlich. Das ist schade.
Ja, aber das verstehe ich auch. Ich habe das Gefühl, das ist ein Universum, da könnte man so viel draus machen. Aber beim Storytelling hakt es dann auch manchmal ein bisschen.
Es fühlt sich auch in erster Linie an, als wäre es so eine, jetzt hätte George Lucas den ersten Teil geschrieben und dann so, ja, upsi, scheiße, ist richtig erfolgreich und dann ist das immer, und das ist wie so eine Lawine gewesen, die dich aufhalten konntest und du musstest immer mehr, oder scheiße, wir müssen noch mehr Content bringen, es gibt noch einen Planet und da sind dann die und dann schießen die einfach da drauf, so. Ja, und das ist so schade einfach.
Ja, zum Beispiel der siebte mit wie heißt sie? Die Hauptdarstellerin.
Ray.
Ja, genau, mit Ray. Das war ja basically auch der vierte von der Story, oder?
Ja.
Also
die neue Trilogie ist einfach nochmal, im Modernen einfach nochmal. So, das ist, ich, einfach wahrscheinlich auch, weil die Angst da war, die Fans zu enttäuschen nach so langer Zeit, weil die zweite Trilogie war ja, ne, also Episode 1 bis 3, war ja auch eher unbeliebt, und die wollten wahrscheinlich dann wieder back to the basics und sind aber so weit back to the basics gegangen, dass sie einfach
leider den alten Film nochmal gemacht. Ups.
Richtig. Also ich habe Episode 7 übel abgefeiert im Kino, muss ich aber auch ganz ehrlich gestehen, so viel Fanservice, neue coole Charaktere dabei mit Finn und Poe und BB-8 als neuen Druiden und so weiter. Also es sind schon geile Sachen dabei. Der zweite Teil der achte war für mich auch, den mochte ich auch sehr gerne eigentlich, weil es halt auch so dieses bedrohliche, es waren halt nicht viele Szenenwechsel oder Wechsel der Orte oder so eine Geschichten, aber diese Bedrohlichkeit, die im Raum stand, die fand ich sehr, sehr nice. Aber der letzte Teil, der hat halt leider echt versaut, ne? Dieser Plot-Twist am Ende, das ist so bescheuert.
Ja, da war ich, glaube ich, gar nicht mehr drin. Also der zweite der neuesten Trilogie war doch der mit Han Solo, wo es dann zu der krassen Szene kam da, oder?
Das war der erste. Das war Teil 7.
Das war schon der erste.
Das war Teil 7, genau. Das war so der Aufbau.
Der Brücke.
Ne? Da kam, genau, das war auf der Brücke mit, genau. Ich will es jetzt nicht zu, ne? Aber da wurden halt die neuen Charaktere, der neue Antagonist Kylo Ren wurde eingeführt, etc. In Episode 8 ist halt dieses, wie soll ich das erklären? Ich bin jetzt auch nicht mehr so tief drin.
Ich weiß, aber den habe ich doch, glaube ich, ist ja auch egal. Ist ja alles auch egal einfach.
Ja. Aber wie gesagt, Episode 9, den habe ich auch nur einmal gesehen bisher, weil ich mir den echt nicht nochmal geben will. Das war so wirklich so richtig traurig einfach, was jetzt am Ende, du denkst die ganze Zeit, was kommt da jetzt am Ende bei raus? Was ist die Auflösung dieser ganzen Geschichte? Und dann kommt das und du denkst dir nur so, willst du mich eigentlich verarschen?
Vielleicht, sorry.
Ja, nee, das war schon.
Okay. Ja, wenn man sich nicht sieht, dann ist es manchmal ein bisschen schwierig.
Discord ist manchmal ärgerlicher.
Vielleicht ist Dune einfach das, was wir uns jetzt ein bisschen mehr wünschen. Einfach so ein erwachsenes Weltraummärchen.
Ja, ne? Wobei das ja auch Märchen war jetzt, also ist auch eher sehr ernst, ne, was man da kriegt. Auch geil, aber auch sehr ernst.
Ja, so Star Wars für Erwachsene quasi.
Ja, genau, ja. Aber vielleicht kriegen die es besser hin, weißt du, mit Charakteraufbau und Storytelling. Und da, ich finde das Design auch ein bisschen ansprechender bei Dune. Ich bin sehr gespannt, was da noch kommt. Vielleicht wird das einfach so unser Star Wars.
Ja, aber ich lasse mich auch gerne vom neuen Star Wars überraschen, ne? Also wie gesagt, es sind jetzt Filme angekündigt, die weit vor dem ersten Teil spielen, um zu erklären, wie die ersten Jedi-Ritter entstanden sind. Es ist, ich glaube, noch mal irgendwo mittendrin eine Filmreihe geplant. Ich glaube, vor Episode 7 oder sowas. Und dann halt eine Fortsetzung, die quasi Episode 10, 11, 12 wird. Und die Russo Brothers, die Avengers-Filme gemacht haben, die sollen, glaube ich, eine Trilogie machen, wenn mich nicht alles täuscht. Kann aber sein, dass das schon wieder veraltet ist. Also die haben letztens auch die Regisseure vorgestellt, die Filme drehen. Ich bin sehr gespannt, was da jetzt bei rauskommt. Ich habe Bock auf Star Wars, aber ich möchte gerne mitgerissen werden von Star Wars. Und ich gucke jetzt Star Wars, weil Star Wars ist. Weißt du, was ich meine?
Verstehe ich, so. Ja.
Ja.
Gut, ja, dann haben wir das auch abgehakt, der dritte Star Wars Film. Jetzt haben wir alle gehabt.
Auf unserer Liste. Das, ich meine, muss man einfach sagen, Popkultur hin oder her, die Filme haben schon Millionen Leute berührt und bewegt. Und auch wenn der Film halt jetzt nicht der beste der Trilogie ist, aber trotzdem ein würdiger Platz. Auf unserer anderen Liste haben wir tatsächlich Paris, Texas von Wim Wenders 1984.
Ah ja, kennt man natürlich, ne?
Ja, kennt man, auf jeden Fall. Sagt mir gerade nichts.
Aber die sind auch immer alle gut bewertet auf IMDb, wenn ich mir die dann hier so angucke.
Irgendwann, vier Jahre nach seinem Verschwinden, taucht der totgeglaubte Travis in einer Steinwüste nahe der mexikanischen Grenze auf. Sein Bruder Walt nimmt ihn bei sich auf. Bei Walt trifft Travis auch auf seinen 7-jährigen Sohn Hunter, der seit der Trennung seiner Eltern bei seinem Onkel lebt. Zögerlich kehren Travis Erinnerungen zurück. Gemeinsam mit Hunter begibt sich Travis auf die Suche nach seiner verschollenen Frau Jane. Der Beginn einer abenteuerlichen Odyssee durch den kargen Südwesten Amerikas. Hm. Ja, okay. Kann man mal machen, würde ich sagen.
Das stimmt. Na gut, ja, vielen Dank fürs Dabeisein diese Woche. Wir sind auf jeden Fall durch. Ich bin da immer noch richtig fertig, ey. Aber wow, alles viel in letzter Zeit. Wir freuen uns aber aufs Kino-Event.
Genau, dann mache ich die abschließenden Worte, dann brauchst du dich nicht mehr so sehr anstrengen. Also wir haben Kino-Event, Leute, 42podcast.de oder in der Videobeschreibung vom Podcast oder auf unserem Instagram-Account 42podcast ist verlinkt. Natürlich nur, solange der Vorrat reicht und natürlich, solange das Event noch nicht war. Also wenn ihr die Folge jetzt nach dem 8.9.2023 hört, dann schwierig. Ansonsten 42er der Woche, welchen Film habt ihr am häufigsten im Kino angeschaut unter dem neuesten Post? Einmal bitte raushauen und dann sehen wir uns sonst nächste Woche Montag oder hören wir uns nächste Woche Montag in alter Frische wieder.
Yes.
Macht's gut.
Tschüss, Leute.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.